Im Podcast-Sumpf. Wir schaffen den Überblick. Der Podcast über Podcasts. Herzlich willkommen, liebe Sumpfis, zu Folge 77 von Im Podcast Sumpf. Mein Name ist Maddie Müller und ich begrüße Sie an den Empfangsgeräten. Mir direkt gegenüber sitzt die zauberhafte
Tina mit K. Hallo.
Grüß dich, Baditsch.
Grüß dich auch.
Kennst du das noch?
Natürlich.
Bulli-Parade.
Yes.
Also bist alt genug, stimmt.
Ja. Oh,
das sagt man doch nicht. Egal. Ja, was sind wir? Oktober sind wir.
Spuktober.
Ah, verdammt.
Stimmt.
Ah, das hättest du mir vorher sagen müssen. Hätte ich vielleicht andere, aber nee, hätte ich nicht. Aber ist auch egal.
Ja.
Aber da hätten wir vielleicht wieder einen Spuktober.
Egal.
Naja, egal.
Ich habe auch einen anderen Sendungstitelvorschlag anstatt Spuktober oder Schocktober. Ich habe auch nur einen Grusel-Podcast mitgebracht.
Ich habe gar keinen Grusel, obwohl. Je nachdem, wie man es nimmt. Na gut. Wie ist es dir denn ergangen jetzt hier in den letzten 4 Wochen?
Im September.
Ja.
Ja, wunderbar. Der Spätsommer hat sich von seiner allerbesten Seite gezeigt, ne, so September und Altweibersommer und so. Ich war mal wieder im Taunus wandern, ja, mit JJ, mit dem Hund, hat wunderbar geklappt. Und ich habe mal wieder, ich glaube seit 2 Jahren, eine geführte Pilzwanderung gemacht. Warum lachst du so?
Weil ich das so witzig finde, dass du Pilze sammeln gehst.
Warum? Was ist denn dran witzig?
Keine Ahnung.
Das war voll cool.
Ich find's so nerdig irgendwie.
Ja, weißt du, nerdig. Also die meisten haben das ja, die erzählen immer, ja, ich war schon mit meinem Opa im Wald und
Ich habe auch schon mal Pilze gesammelt, aber ich habe das irgendwie...
Hä? Geraucht?
Nee.
Nee, und meine Opas
haben gegessen.
Meine Opas haben halt keine Pilze. Doch, meine Mutter erzählt immer, mein einer Opa hat Champignons gesammelt. Aber na, der war in erster Linie Weinbauer. Und der andere war eher so Tischler und Maler und so. Der hat so handwerkliche Sachen gemacht. Also, und meine Uroma hat noch richtig schön viel Garten betrieben. Aber Pilze sammeln war in meiner Familie niemand. Und ich finde Pilze schon immer faszinierend. Ich habe meiner Mutter noch ein Bild geschickt, weil die hatte, als ich das in meinem Status stehen hatte, in WhatsApp, hat die auch noch gesagt so, boah, was interessierst du dich denn für Pilze? Und habe ich ihr so das Bild von dem Buch geschickt, was ich heute noch im Regal stehen habe. Ich sage, guck mal, das war schon als Kind meine Lieblingslektüre. Und zwar gab es in den 80ern vom Bertelsmann Verlag so eine coole Reihe, die hieß Die farbigen Naturführer. Das waren so grüne Bücher und die gab es zu allen möglichen biologischen Themen. Und meine Oma hatte die im Regal stehen. Da gab es Insekten, Singvögel.
Ach, sowas wie die Was-ist-was-Bücher dann später oder was?
Oder? Nee, schon nicht für Kinder, also schon so Nachschlagewerke, so, ach, so
doch,
ein Lexika.
Genau.
Genau. Und unter anderem halt auch Pilze. Und dieses Pilzbuch, das habe ich so gerne durchgeblättert. Mhm. Und das so, dass meine Eltern mir dann quasi auch also meine Lieblingsbücher aus der Reihe dann geschenkt haben. Und meine Lieblingsbücher waren wirklich, also Pilze, die Sterne, der Sternhimmel. Und wie gesagt, Landvögel, Singvögel, Insekten, weiß nicht was noch. Ich hatte eine ganze Reihe davon auf jeden Fall. Und das Pilzbuch und das Sternbuch, das habe ich heute noch in meinem Regal stehen.
Das ist so, also Pilze und Sterne sind so 2 Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren.
Und mich so sehr.
So krass. Also bei Pilzen ist immer so, weiß ich, da gibt's ja so feine Unterschiede. Der eine ist dann hat so irgendwie so Lamellen und der andere nicht und die sehen sonst gleich aus.
Ja.
Und der eine bringt dich um, der andere nicht. Und deswegen habe ich das nie gemacht.
Ja, und das ist halt auch so ein Ding. Deswegen mache ich nur geführte Pilzwanderungen. Wie gesagt, wenn man das als Kind schon beigebracht kriegt von den Großeltern, dann wächst man da ganz anders rein, hat ein anderes Gefühl für. Und ich habe jetzt eine Wanderung gemacht mit jemandem, der uns auch wirklich nur gezielt essbare Pilze gezeigt hat. Ich habe ja vor Jahren habe ich mal eine Pilzwanderung gemacht mit einer Pilz-Sachverständigen von der VHS Dieburg in Dieburg im Wald. Und die hat uns halt wirklich alles erklärt, was wir gefunden haben. Die hat uns in den Wald geschickt, hat gesagt, sucht mal alle Pilze, die ihr findet. Und dann haben wir die uns alle angeschaut und dann hat die alles erklärt. Und dann hat die das halt auch mit den Lamellen und nicht Lamellen und angewachsen und zusammengewachsen und dicht und breit und Hut und...
Ich verstehe den Ansatz, aber das ist einfach zu viel.
Richtig, richtig.
Das ist das, was der Conny immer sagt. Die sagt mir immer 10 Sachen, die ich nicht machen soll und dann 2, die ich machen soll. Und dann bin ich total verwirrt. Und dann sage ich immer, erzähl mir einfach das, was ich machen soll und lass das andere weg.
Genau. Und nach dem Prinzip hat dieser Pilzführer das eben auch gemacht und da habe ich den Vorteil dran erkannt. Und er hat uns halt wirklich nur die essbaren Pilze gezeigt und wir hatten halt auch wirklich Glück. Also es war nach so einer Woche... in der Woche, wo es so 20 Grad war und geregnet hat und die Sonne schien, das ist halt perfekt für Pilze. Ne? Und wir hatten alle wirklich den Pilzkorb voll. Und es war am Sonntag und dann bin ich nach Hause und habe dann die Pilze auch zubereitet. Es war in dem Fall ein Schwefelporling. Gibt es übrigens auch eine Folge.
Ist nur eine von, Sorte, oder?
Ja, das ist so ein riesen Baumpilz. Ich hatte 1 Kilo davon. Ich hatte nur 2 solche Schirme und das waren jeweils 500 Gramm. Und den habe ich übrigens im Pilz-Podcast kennengelernt, den Pilz vom Sebastian im Instagram-Video das erste Mal gesehen. Und den haben wir halt auch zuhauf gefunden an diesem Sonntag. Und der nennt sich auch Chicken of the Woods. Also, wie hat der Österreicher geschrieben? Das Waldhändel.
Waldhändel, auch gut.
Ja, und so kann man den auch zubereiten, ne? So wie Hähnchen geschnetzelt. Das ist entweder mit Curry oder wie auch immer. Ja,
wie hast du es gemacht?
Ich habe es mit einer Sherry-Soße gemacht.
Oh, mit einer Sherry, das hört sich aus richtig cool. Sherry.
Zwiebeln und Knoblauch angebraten und die Pilze und dann mit Sherry abgelöscht und dann so ein bisschen Sahnesoße gemacht und so.
Und so, nur die Pilze?
Mit Nudeln. Mit Nudeln. Bandnudeln, genau.
Und hat's geschmeckt?
Nein.
War kein Chicken?
Überhaupt nicht.
Ist gut.
Also ich habe, wie gesagt, es war ein ganzes Kilo. Ich habe nur 500 Gramm davon zubereitet. Die andere Hälfte, also man muss...
Hat jetzt der Pilz nicht geschmeckt oder hat es drumherum nicht geschmeckt?
Ich glaube, das drumherum war es.
Okay.
Das ist so ein bisschen wie Tofu. Das hat nicht viel Eigengeschmack. Obwohl, also der riecht frisch total toll. Der Pilz richtig aromatisch. Aber dann muss man den halt 10 Minuten abkochen, um die... Hab vergessen, wie die Stoffe heißen, rauszukochen. Und dann halt eben nochmal scharf anbraten. Weil alle Pilze sind grundsätzlich roh giftig.
Hä?
Genau.
Wie und jetzt? Alle?
Fast alle. Es gibt einen, den rehbraunen irgendwas Pilz, den kann man roh essen. Sogar Champignons sollte man nicht roh essen. Die sind aber nicht wirklich giftig, die sind nur unbekömmlich. Aber die meisten Pilze haben im rohen Zustand wirklich noch ein Gift.
Okay.
Und das kriegt man aber einfach so durchs Kochen raus.
Einlegt oder so?
Mm-mm.
Auch nicht.
Die müssen wirklich gekocht werden, 100
okay.
Grad. Ja. Aber ich war ein bisschen aufgeregt und dachte, ja, schauen wir mal. Vielleicht war das jetzt unser letztes Gericht. Aber wir haben es beide gut vertragen. Wir sind beide am Montag wieder aufgestanden und haben unser Ding gemacht.
Cool.
Das war super. Hat Spaß gemacht, war echt schön.
Das freut mich. Gut.
Du warst mal wieder auf dem Bärsch.
Ja, hier. Und zwar, sensationell, ich habe tatsächlich nach 8 Jahren Anlauf die Landsberger Hütte im Tannheimer Tal erreicht.
Ja!
Yippie!
Zu Fuß.
Oder mit Fahrrad. Ja, mit Fahrrad kommst du da nicht hin. Außerdem, du springst aus dem Flugzeug oder so. pass auf, ich habe ja unzählige, also ich fahre jetzt insgesamt, ich fahre mindestens 2 Mal im Jahr dahin und habe dann jedes Mal eigentlich immer einen Anlauf gestartet, dahin zu kommen.
Mhm.
Das ist der schönste Fleck im ganzen Tal. Ne?
Mhm.
Und es ist ja schon mehrfach zu Europas schönsten Hochtal gewählt worden. Also kannst du dir vorstellen, wie schön es da ist. So. Und es kam immer was dazwischen. Entweder hatte die Hütte nicht auf, weil ich zu früh oder zu spät war. Oder es lag zu viel Schnee. Oder, keine Ahnung, der Charlie hat die 4-Fuß-Bremse reingerammt oder sonst irgendwas. Ja. Also es hat immer nicht geklappt. 8 Jahre lang. So, und jetzt bin ich mit meinem Schwager Kai und mit meinem Freund Marcel, haben wir beschlossen, so einen Kurztrip ins Tannheimer Tal zu machen. Und da habe ich gesagt, okay, dann nutze ich das jetzt mal, jetzt wo ich die Jungs dabei habe, diesmal holen wir uns die Landsberger Hütte. Wir haben am ersten Tag uns ein paar Fahrräder gemietet, ein paar Mountain-E-Bikes, besser ist das, weil dann kommst du besser vorwärts und den Berg hoch.
Mhm.
Und dann sind wir, weiß nicht, 4-5 Stunden mit dem Ding da rumgepaced, sind einmal natürlich wieder falsch abgebogen, das muss sein. Entweder auf die Fresse fallen oder falsch abbiegen. Das ist bei der Radtour eigentlich immer drin. Und dann sind wir über so eine Kuhwiese. Und die war so zugeschissen von den Fischen. War die da noch? Ach, das war ekelhaft, aber egal. Das ging ja noch. Es war okay. Muss man mal kurz schieben. Und am zweiten Tag sind wir dann tatsächlich aufgebrochen auf die Landsberger Hütte. Und das ist so, du musst hochfahren mit dem Lift. Dann musst du nochmal über den letzten Hubbel drüber quasi. Also das, weiß nicht, so 20 Minuten oder so, bist du dann über den Berg. Und dann sollte das eigentlich nach meinen Informationen ein Höhenwanderweg sein. Nein.
Sondern?
Das war einfach fast ein Klettersteig.
Oh nein.
Das war so assi brutal, das hat so wehgetan. Alter, ich habe gedacht, dann läufst du, machst einen Spaziergang, 2,5-3 Stunden, bist du da, sitzt da, trinkst ein Bier, freust dich, dass es schön ist. Ja, Pustekuchen, Alter. Oh, das war so brutal. Oh, es hat so wehgetan. Also einmal musste ich auf dem Arsch über den Stein rutschen, weil ich sonst nicht drüber gekommen wäre. Und dann ging es alles hoch und dann wieder runter und immer so zerklüftet, so Naturtreppenzeugs. 3 Stunden lang. Es hat so wehgetan. Und wir haben nach 2,5 Stunden haben wir so eine Hütte gefunden.
Kurze Zwischenfrage, war der Weg irgendwie markiert, so als roter oder schwarzer Wanderweg? Verlaufen.
Nee, rot.
Rot?
Ja.
Okay.
Familien. Tralala, ja, das ist immer klar. Gelogen.
Ich
immer.
Habe ich heute schon mal gehört.
Ja, ist auch eine Frechheit. Irgendwas, ich bin da schon mal mit von wegen familientauglich. Ich bin schon auf dem Arsch runtergerutscht, weil es so steil war. Ja, also das da würde ich nichts drauf geben mit diesem Familienkram. Na, jedenfalls haben wir da noch eine Hütte ohne Licht gefunden. Also in dieser Hütte gab es tatsächlich kein Licht. Das war stockdunkel, kleine Fenster, total flache Hütte, reingegangen. Erstmal so, hallo, ist hier jemand? Und da kam so ein 10-Jähriger, hat uns erstmal Bierchen gegeben.
Cool, guter Junge.
Und guter Junge. Und dann haben wir da im Dunkeln gehockt, so im Halbdunkeln, weil ja, bisschen Licht kam ja rein, weil es war mega neblig. Also wir haben eigentlich erstmal gar nichts gesehen, weil wir hatten Sicht, weiß nicht, 30, 40 Meter. Und da hat sich das so festgefressen. Später wurde es dann, es hat sich dann aufgelöst und dann wurde es richtig geil. Und von dieser Hütte ging es nochmal richtig steil. Also der letzte Anstieg war das und der hat so richtig gezogen. Lass mich lügen. Also wenn es hochkommt, 1 Kilometer oder so. Ich glaube, ich habe 1,5 Stunden gebraucht dafür. Das war so heftig. Und dann standen wir aber da oben und dann hat sich's gelohnt.
Cool.
Mein lieber Schieber, war das ein Anblick. Diese Hütte, die liegt in so einem riesen Trichter. 2 Seen. In der Mitte geht's nochmal hoch. Da ist die Hütte oben drauf und außenrum wie so ein Vulkankessel. Das ist so geil.
Boah,
das war ein Gänsehautmoment, ehrlich. Und dann, geil. Und dann sind wir da nochmal runter, schon aufs Knie vertreten und so. Und dann, tatsächlich, es gibt ein kleines Filmchen, wo ich dann wirklich auf die Hütte, auf die Terrasse den letzten Schritt mache, nach 8 Jahren Anlauf. Bis dahin war alles gut, soweit. Und dann haben wir halt die Entscheidung getroffen, wir steigen direkt ab. Also nicht wieder zurück, wo wir hergekommen sind, hätten wir mal lieber gemacht. Und dann sind wir 630 Höhenmeter am Stück runter. Als über diese...
Was für ein Gelände?
Ja, Scheißdrecksgelände. Schotterpiste, Steine, Treppen. Ich habe 2,5 Stunden nur geflucht.
Aua.
Da haben wir oben an der Hütte, haben wir welche getroffen. Da war ich schon ein bisschen kaputt. Also auf dem Hinweg. Und dann sagt die, ja, was denn mit dem? Schafft er das? Ja, der schafft das. Oh, trinkt gleich ein Bier, dann geht's weiter. Und dann haben die uns überholt auf dem Rückweg. Und die anderen zwei, die waren natürlich vorne weg. Die sind ja auch jünger und fitter. Dann sind die an mir vorbei. Und haben dann unten zu denen gesagt, jetzt braucht er 2 Hefeweizen. Ich war so durch. Und dann zur Krönung am Schluss dann noch. Also wir sind dann endlich. Und das Dumme ist, weißt du, wir sind abgestiegen und dann haben wir mir den See gesehen unten, wo wir hin wollten. Und dann bist du gelaufen. Und da war der See immer noch da unten. Der kam überhaupt nicht näher. Es war so frustrierend, ey. Und es hat alles gebrannt und wehgetan. Es war überhaupt kein Spaß dann. Und dann unten endlich haben wir dann in der Hütte gehockt und haben uns ein bisschen ausgeruht und haben ein bisschen was getrunken. Und dann habe ich von Weitem schon auf dem See in so einem Ruderboot so ein Kollege von mir nennt die immer Berufsjugendliche, weißt du, diese Ed Hardy-Typen, die so 70 Jahre graue Haare und dann so jugendliche Klamotten anhaben, also möchte gern jugendlich. Mit seiner Gitarre und hat da komische Lieder gesungen. Und da hab ich gedacht, dich kann ich jetzt echt gebrauchen, ne? Und dann ist er da, als wir in die Hütte kamen, da aus diesem See rausgestiegen und hat dann, hallo, ihr Leute, und hat dann, und ich denke, oh, halt's Maul, halt einfach dein dummes Maul. Ah, egal. Und dann wollten die gerade gehen, die 2 Clowns da. Das war so ein Duo. Und dann sagt die Wirtin, no, jetzt habt ihr ja doch gar nicht gespult, jetzt müsst ihr uns noch was spulen. Ich so, nein, mach das nicht. Und dann haben die uns noch was gespielt.
Schön.
Ich habe nicht geklatscht. Kein Applaus für Scheiße. So richtig scheiße.
Gut, aber kommen wir mal zurück auf das Schöne.
Ja, das Schöne, also die Landsberger Höhle, es war ein Traum. Es war wirklich ein Traum. Und das Doofe ist jetzt, wie gesagt, ich war jetzt 16 Mal da. Oder 15 Mal, keine Ahnung. Es ist jetzt so abgeschlossen. Ich habe jetzt ein Problem.
Nein. Oh.
Ich habe echt ein Problem, nicht jetzt das da nochmal. Aber ich überlege, ob ich einfach jetzt meine Aktivität von Wandern auf Radfahren umstelle. Macht, glaube ich, mehr Sinn.
Ja, stimmt, das hast du beim letzten Mal schon erzählt, dass man da ganz andere Wege.
Ja, du
Wege
hast viel größere Reichweite. Ja. Und da gibt es noch so viel zu sehen. Guck. Also ich denke, Wandern hat sich jetzt mal erstmal erledigt für die nächsten Jahre, weil es halt auch immer beschwerlicher wird. Ja. Also, das hat so weh getan. Aber es hat sich gelohnt. Also das war wirklich, also dieser Moment, wo ich oben, also du kommst dann halt auch wirklich von oben rein. Es ist so traumhaft. Und ich bewundere dann die Leute, die dann, du kommst nur zu Fuß dahin, also lang, weit, also von allem weit weg. Mhm. Und da kommen Leute und schleppen ihr Kletterzeug mit, weil da sind dann noch so Wände, wo du klettern kannst, schleppen das Kletterzeug 3 Stunden dahin und dann essen die was, eine Wurstsuppe oder so und dann geht's auf den Berg.
Erstmal klettern, ja. Ja, deswegen, da muss man halt, so ehrlich muss man sein und sagen, man darf sich auch nicht überschätzen.
Nee.
Und irgendwann dann eben sagen,
also ich habe Heidenrespekt vor den Bergen. Also wenn ich in den Bergen bin, lieber 2 Gänge zurückgeschaltet.
Genau, nicht, dass man sich von der Bergwacht da irgendwie rauskratzen lassen muss.
Das wäre das Peinlichste von allem. Das wäre so, ich würde lieber verrecken. Ohne Scheiß. Dann liege ich halt da im Berg und sterbe, wie, ist mir egal. Dann bin ich da, wo ich hin will. Alles cool.
Super. Schöne und dann sitzt die Conny hier.
Ja, aber die Conny versteht mich, weil die hat genauso einen Stolz. Die ist ja dann... Ich hatte mal schrecklichen Preschdurchfall, macht zum 3 und bin wirklich, hab dem Tod ins Auge geblickt und habe überlegt, ob ich mir einen Rettungswagen rufe. Also mir ging's richtig dreckig und ich hatte an dem Tag frei und da wären meine eigenen Leute gekommen. Da ich gesagt, ja, dann war's das jetzt halt hier. Dann sterb ich jetzt. Ich hätte die nicht gerufen, um keinen Preis der Welt. Das hätte ich nie wieder losgekriegt.
Hoffen wir mal, dass du nie einen Herzinfarkt oder sowas kriegst.
Um Gottes Willen. Naja, gut. Egal. Hast du noch was? Hast du noch was? Hast
ja.
du noch was?
Hast du noch was? Genau, ich habe auch einen Haken an meine To-Do-List gemacht.
Okay.
Ich habe beim letzten Mal von der Kürbisausstellung in Ludwigsburg erzählt. Mhm. Ja? Du erinnerst dich? Das guckst nicht so. Genau. Ich weiß nicht mehr, wann ich das gesehen habe. Ist halt so, ne, den folge ich schon seit Jahren in Instagram.
Ach, ich glaube, da hatte ich das letzte Mal gesagt, da fährst du 3 Stunden hin.
Ja.
Und du hast gesagt, ich fahre 4 Stunden auf den Weihnachtsmarkt.
Richtig. Genau das, ja. Ja, nee, wir sind nur 2,5 Stunden hingefahren. Haben aber mit Übernachtung gemacht, damit wir nicht am selben Tag zurückfahren mussten. Und ja, wie gesagt, ich habe immer die Bilder gesehen und da das ist die weltgrößte Kürbisausstellung und da gibt's Skulpturen aus Kürbissen und das sind Tausende von Kürbissen und mindestens Milliarden und überall Kürbisse und alles aus Kürbissen und ja, dann sind wir da hingefahren. Natürlich war es halt am Samstagmittag, da waren auch verdammt viele Menschen unterwegs. Ja, das hätte man, also das habe ich mir schon gedacht.
Das Wetter war ja auch gut, ne?
Und das Wetter war, also das war zu gut. Es waren halt 31 Grad am 20. September, das war halt auch kein Spaß. Und dann, wenn man was trinken wollte, stand man dann halt irgendwie, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Sonne. Es war auch nirgends Schatten irgendwie. Nichts zum Hinsetzen und so.
Du kannst doch nicht die größte Kürbisausstellung der Welt machen, hast keine Sitzgelegenheiten.
Ja, schon, aber...
Aber die waren alle besetzt, oder?
Genau, weil es halt so voll war.
Boah, das wäre ja was für mich, ich würde Amoklaufen. Du bist doch auch so im Training.
Ja, ich war auch kurz vorm Amoklaufen. Marco hat mich zurückgehalten. Und ich habe mich dann auf die Kürbisse konzentriert. Naja, Ende vom Lied war, da standen, glaube ich, 7 Kürbisskulpturen. Ende der Geschichte. Das ist ein Riesengelände. Das ist am, wie heißt das, Barockschloss in Ludwigsburg.
Da haben sie vielleicht doch nicht gelogen.
Ja, ja, weil das Gelände so groß ist.
Ja, genau, die Fläche. Und wenn du an das einen Ende einen Kürbis legst und an das andere, dann hast du die größte Kürbisausstellung.
Genau, richtig. Ja.
Schlau.
Und weißt du, ich dachte irgendwie, die hätten das Thema Dinosaurier dieses Jahr. Nee, es war aber Kino. Und dann hatten die so am Eingang quasi so ein Kameramann, also das war schon richtig cool gemacht. Also so die Scheinwerfer waren aus Kürbissen gebaut und der Kameramann war aus Kürbissen gebaut und so. Okay. Und da kam lange, kam nichts. Und dann kam irgendwann so ein kleiner Rundgang, da war King Kong. Das habe ich nicht.
Nichts, gar nichts.
Nee. Da kamen dann so Stände, wo man gebrannte Kürbiskerne kaufen konnte. Ah. Und das war so ein kleiner Teich, da ist eine Kürbisregatta. Da schippern die Leute in ausgehöhlten Riesenkürbissen über den Teich und paddeln gegeneinander und haben Kürbisse als Helme auf. Ist auch lustig, aber da waren halt nur Kinder. Ja. Das haben nur Kinder gemacht. Das war dann auch langweilig, dazu zu gucken. Und ja, und dann sind wir weiter durch diesen Park gelatscht und dann kam ein King Kong, das war dann ein riesen King Kong-Kopf. Es stand aber halt ständig jemand davor, der sich für Instagram fotografieren musste. Dann war eine Mammut-Skulptur von Ice Age, der Manfred. Konnte ich nicht fotografieren, weil da ständig Leute davor standen. Ach. Eine riesen Popcorn-Tüte, die habe ich fotografiert.
Weil da wollte keiner haben, oder was? Keiner,
nee. Dann war noch eine Marilyn Monroe, die habe ich fotografiert. Und ein Dracula. Das war's.
Das, dafür hast du mit Übernachtung und... Mhm.
Also sagen wir mal, das Hotel war schön.
Okay.
Das hatte eine Klimaanlage.
Wir suchen das Positive jetzt.
So. Ja, unbedingt, ja. Weil was soll ich tun?
Du hast ein schönes Wochenende mit deinem Mann gehabt.
Richtig, wir haben mal wieder was gemeinsam erlebt. Der Hund hat sich gut benommen.
Ihr habt Erinnerungen generiert.
Ja.
Gemeinsame, das ist richtig. Sehr wichtig für eure, wie nennt man das? Ja,
Beziehung.
Hygiene, ich wollte nicht ein Hygienewort finden, ist auch egal.
Wir haben auch geduscht.
Nein, das heißt doch jetzt Hygiene, weiß nicht mehr. Es gibt doch jetzt so neue.
Ich kenne Psychohygiene. Gibt's auch
genau sowas. Ich weiß nicht, bestimmt. Haben wir jetzt erfunden.
Okay.
Ab sofort gibt es jetzt auch Beziehungshygiene.
Genau, wir haben absolute Beziehungshygiene betrieben an dem Wochenende.
wird bei euch immer auch in der Firma auch alles gemonitort jetzt?
Nee.
Nee? Hm. Also bei uns wird gemonitort. Hm. Wenn man was auf dem Schirm hat, weißt du, ist es gemonitort. Egal.
Früher hat man es auf der Leinwand gehabt.
Ja, sag ich ja.
Ja, und dann haben wir am nächsten Tag einfach gemütlich gefrühstückt. War ein super Hotelfrühstück, kann man nicht meckern, mit das Pancakes.
Gab es da auch hier so Honigschwaben?
Nee. Aber das kenne ich auch, ja. Nee, aber es gab eine Pancake-Maschine. Das war sehr geil. Hast einfach einen Knopf gedrückt und hat die Maschine so gemacht.
Das ist ja wie Kryptonit.
Ja. Und dann ist so ein kleines Laufband durch die Maschine gelaufen. Der Pancake wurde gebacken und ist dann hinten raus auf den Teller gefallen. Das war cool.
Perfekt. Und dann noch Sirup drüber.
Ja. Ich habe, da gab es tatsächlich ein Gerät, wo man so an so einem Hebel was rausdrücken konnte. Da stand drauf belgische Haselnusscreme.
Also belgisches Nutella quasi.
Quasi. Auch sehr lecker auf dem Pancake.
Okay. Ja, sowas.
Genau, wir haben einfach das Schöne an dem Wochenende gesehen. Und dann war auch das Wetter, da war ja dieser Wetterwechsel jetzt am Wochenende. Von Hochsommer am Samstag bis Herbst am Sonntag. Und dann sind wir einfach nach Hause gefahren und haben den Rest vom Tag Couch- und Fernsehtag im Herbst gemacht.
Auch schön.
Das war schön, genau. Dann habe ich der Conny zwischendrin geschrieben, weil ich wollte eigentlich mit der Conny da ursprünglich mal hinfahren, aber du musstest ja arbeiten am Samstag. Und da habe ich dann, habe ich ihr zwischendrin geschrieben, so Gott sei Dank sind wir nicht hier zusammen hingefahren. Langweilig, überfüllt und heiß.
Boah, das wäre für die Conny tödlich gewesen mit dem heiß, das kann sie gar nicht.
Ich weiß.
Da wird die auch richtig aggro.
Ich weiß und ich war auch nicht gut drauf. Und und wir waren ja letztes Jahr in Weiterstadt auf dem, Kürbisparadies beim Bauer Lipp. Ja. Und da fahren wir auch übernächste Woche wieder hin.
Nein, übernächste. Egal. Nächste seid ihr auf Chorfreizeit.
Nee, das ist jetzt am Wochenende.
Ach so, du bist auch so
Wochenende. Nächste Woche, habe ich gesagt.
Ja, das nächste Wochenende ist für mich das, was jetzt als nächstes
gesagt, nächste Woche.
Nächste Woche?
Ja.
Unter der Woche wollt ihr da hin?
Ja, und da kannst du am Wochenende auch nicht hin, da sind auch so viele Leute.
Ekelhaft.
Genau.
Ja.
Und da werden wir dann...
Aber Weiterstadt ist ja
eine halbe Stunde. Ja. Erstens das, da kann man einen Tag hinfahren. Die haben mindestens genauso viele Skulpturen, eher mehr. Und die haben auch leckere Sachen, die man aus Kürbis essen kann. Und das ist irgendwie knuffiger. Und da gibt es das Maislabyrinth, wo die Conny mich reinzerren will. Und da gibt es einen Gruseltunnel, wo die Conny mich reinzerren will.
Viel Spaß.
Ja, und das war irgendwie viel, viel netter. Und ich habe dann tatsächlich auch in den Google-Rezensionen gesehen, es hat auch jemand geschrieben, der anscheinend auch hier aus der Gegend kam. Und es lohnt sich einfach nicht für uns, hier da runterzufahren mit Übernachtungen. Wenn man da wohnt, ist das bestimmt super. Kann man auch mal unter der Woche hingehen. Und dann ist das echt ganz toll, weil das ist, das nennt sich blühendes Barock. Die machen eigentlich das ganze Jahr über. Die haben immer, also das ist einen wunderschönen angelegten Garten um das ganze Schloss rum, kann man nicht anders sagen. Und die haben halt immer irgendeine Ausstellung da zur Jahreszeit passend. Das ist schon schön. Wie gesagt, wenn man da wohnt, absolute Empfehlung, gar keine Frage. Für uns hier aus Frankfurt lohnt sich's leider nicht.
Okay.
Lieber zum Bauerlipp.
Ja.
Unbezahlte voll. Werbung.
Ende.
Das war mein September.
Cool. Wir haben noch ein paar Sachen. Ich würde gern mal, also ist jetzt, ich glaube, noch gar nicht so lange bei Google, wenn man irgendwas eingibt, kommt kein Suchergebnis, sondern eine KI-generierte Beschreibung dessen, was du suchst.
Hm. Also das Suchergebnis kommt auch, aber unter der KI-Beschreibung.
Aber erstmal kommt ganz oben so eine KI-Beschreibung. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe letztes Mal im Podcast zum gegoogelt.
Okay.
Und ich würde das gerne hier mal vorlesen, was Google über uns weiß. Finde ich total interessant. Pass mal auf. Im Podcast-Sumpf ist ein deutscher Podcast, der sich darauf konzentriert, Perlen und versteckte Juwelen in der riesigen Welt der Podcasts zu finden und zu empfehlen.
Nein!
Die Hosts Tina mit K und Maddie Müller sogar richtig geschrieben,
ist nicht wahr,
durchforsten die Vielfalt der Podcasts und stellen in jeder Episode eine Auswahl an empfehlenswerten Formaten vor, die sie zuvor recherchiert haben. Wow!
Holy cow.
Ich bin verhalten begeistert. Jetzt pass auf, Hintergrund und Konzept Ursprung. Der Podcast entstand aus der Frustration der Hosts, gute neue Podcasts zu finden, was sie dazu veranlasste, anderen dieses Problem abzunehmen. Alter, ich fühle mich gerade völlig durchleuchtet. Die Suche. Sie wagen sich bewusst in den Sumpf der Millionen von Podcasts, um die besten zu finden und gehen dafür auch in der Google-Suche weiter als auf die
Seite
erste.
Auf Seite 3. Das gibt's ja nicht.
Krass. Ziel, es soll Ordnung ins Chaos des Podcast-Angebots gebracht werden und den Zuhörern geholfen werden, den für sie richtigen Podcast zu entdecken. Unfassbar. Inhalte der Episoden, Podcast-Empfehlung, das Hauptaugenmerk liegt auf der Vorstellung und Besprechung von Podcasts. Klugscheißer der Woche.
No.
Zu jeder Folge gibt es einen Beitrag von Tina. Sogar, die wissen sogar, dass du das machst.
Oh, liebe Mist.
Mit dem Klugscheißer der Woche und die Spotify-Playlisten.
Ja, gut, okay, das ist jetzt sehr aktuell.
Aber hier auch wieder voll detailliert. Zu jeder Episode wird die Spotify-Playlist um 2 passende Lieder ergänzt. Ich fände es schon ein bisschen gruselig, muss ich ehrlich sagen. Dann kommt unsere Webseite, dann, der Podcast ist auf gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, unter anderem auf RTL Plus und Let's Cast und weitere Anbieter auch auf podcast.de ist der Podcast. Ja, das ist ein bisschen doof. Aber ich finde das so krass.
Wahnsinn.
Das haben die aus den Texten gezogen, also aus unserem Gebabbel.
Ja. Es ist echt erstaunlich, was aus der KI in den letzten Jahren geworden ist. Weil als das aufkam mit dem ChatGPT, da haben, ich weiß nicht mehr, ob es methodisch inkorrekt oder das Universum, ich glaube, inkorrekt. Und dann haben die auch eingegeben, ChatGPT, was ist methodisch inkorrekt? Dann hat er irgendeine Scheiße zusammengeschrieben und hat auch komplett irgendwelche Namen erfunden, was halt überhaupt nicht gestimmt hat. Kaum annähernd. Und der hat uns jetzt komplett korrekt beschrieben.
Ja, vor allen Dingen halt
mit auch richtig geschriebenen Namen.
Richtig ordentlich formuliert.
Ja, ja.
Das ist, als hätte das ein Mensch gemacht. Also ich meine, das haben wir jetzt erzählt. Das haben wir ja in den ganzen Episoden öfters mal, wenn du sagst, was machen wir hier eigentlich und so, was du schon lange nicht mehr gemacht hast, ist ja egal. Also mittlerweile in Folge 77 sollten wir wissen, was wir sind. Und aber, Alter, ich war so erschrocken, wie richtig das ist. Das ist schon krass.
Ja.
So, jetzt muss ich aber noch 2 Sachen habe ich. Einmal, ich habe das System gehackt.
Du hast das System gehackt.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Maddie hat's gepackt. Wuhu! Endlich. Endlich.
Wirst du auch öfters mal an der Kasse gefragt, welche Postleitzahl du hast?
Selten.
Aber es kommt vor.
Ja.
Also in letzter Zeit war
Mediamarkt das... Mediamarkt war das immer.
Ja, aber auch beim Rewe und so weiter. Und ich war in, soll ich sagen, ich war in der Nähe in einem großen, sehr, sehr großen Einzelhandelsgeschäft, das hier eigentlich nicht so verbreitet ist und das einer Weltkugel nachgeformt ist. Egal, es war der Globus in meinem Teil, ist auch scheißegal jetzt. Und,
ja.
Und da Das ist ja ein riesen Laden. Ja, da kriegst du einfach alles. Das ist quasi so wie der Turm dreimal oder so. Aber ich wollte Leckerlis unbedingt für den Charlie. Die haben wir da, hat mal gekauft und die Conny wollte die wieder haben. Bla. Also fahr ich da hin. So, und dann habe ich natürlich, wie es halt ist, in so einem Läden, oh, guck mal hier, guck mal da, ne, eingekauft und so. Und da fragt die vor mir schon, die dran war, nach der Postleitzahl. Dann dachte ich, oh, ich hasse das. Gell. Ich finde es so, geht euch einen Scheiß an. Weißt du?
Aber du kannst auch Nein sagen.
Ja, ja, wenn, natürlich.
Wenn, sagt,
aber
wenn sie mir ihre Postleitzahl sagen, kannst du sagen Nein.
Weißt du, was ich gemacht habe? Wie geil. Ja.
Du hast eine falsche gesagt.
Ja, und ich habe die falsche wiederholt, weil sie nicht richtig verstanden hat. Ich habe, jetzt pass auf, jetzt kommt's.
Kannst du mir ihre Postleitzahl sagen?
Ich sag immer
76639. Wie bitte? 58747.
Ja, nein, genau. Ich sag immer die falsche, weil ich nicht will, dass sie wissen, wo ich herkomme. So, egal. Ist so ein Ding von mir. So. Und dann sage ich zu ihr 86934. Und dann sagt die, wie bitte? Ich sag 86934. Und ich so, oh geil, ich habe die gleiche Nummer wieder. Und die so, ja, wo ist das denn? Ich sag, bei München. Ach so, ja, ja, ich bin auf Besuch hier. Und pass auf, dann hat die mich abkassiert und sagt ihr noch, ja, noch einen schönen Aufenthalt bei uns hier. Und ich so, danke, ich hab gedacht, ich wäre ein Touri.
Das ist auch den klassischen bayerischen Dialekt.
Ja. Und dann habe ich mal geguckt, 86934 ist Reichling, ist tatsächlich in der Nähe von Passau.
Ja gut, 86, also man kennt ja ungefähr die Postleitzahlengebiet.
Ich sage auch noch die gleiche Nummer nochmal. Und die denkt voll rohr, ich bin aus München. München hätte ich ja sagen müssen, ne? Wenn ich ja, von da gekommen wäre. München. Hätte ich natürlich gleich in Hause der Kunde erzählt, wie geil ich war. Du bist so ein Arsch.
Wobei das jetzt halt auch einen berechtigten Shitstorm gibt von allen Bayern, wenn das in der Nähe von Passau ist und du sagst, ich komme aus der Nähe von München.
Ja, das ist natürlich mir egal. Any publicity is good publicity. Schreibt uns. Wenn uns jetzt zufällig einer in 86934 in der Postleitzahlregion 86934 hört, bitte melde dich, unbedingt. Und sag uns, wo man da hin kann. Ich komm am Wochenende. Ist mir wurscht. Da unten ist alles schön.
Ja, Passau war ich mal im Krankenhaus. Gute Notaufnahme. Gute Notaufnahme.
Da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Von Aschaffenburg. Das war auch kein Spaß. Ich war 12 und mein Vater war ein Radfahrer. Ich hab's gehasst. Torpedo Dreigang. Oh Gott, war das schlimm. Danke fürs Wecken meiner Dämonen. So, gut.
Du hast angefangen.
Und eine Sache muss ich jetzt mal fragen. Ich beschreibe dir jetzt mal eine Situation hier im Ort.
Ich habe hier schon markiert. Wird das ein Müllerbrüller?
Nee. Ich will nur wissen, ob ich jetzt der Arsch bin oder nicht.
Okay.
Ich habe mich genug darüber aufgegeben, weil ich fühle mich tatsächlich im Recht. Also pass auf. Weißt du, da vorne bei der Gierke, ne, da ist ja so eine blöde Ecke. Ja, da sind ja so quasi, treffen sich drei Straßen. Ja. Ist immer ein bisschen eng, ist auch noch eine Spielstraße oder eine Gemeinschaftsstraße, was weiß ich. Also es ist eine unübersichtliche Ecke. So, ich drücke mich mit meinem Fahrrad, ich wollte Brötchen holen, auf echt äußerst rechts an der Wand lang. Und sehe, oh, hier ist unübersichtlich, kam einer von vorne, dann habe ich gehört, es kommt einer von rechts, kannst ja auch nicht so richtig um die Ecke gucken. Ne? Also ja, hier wird's komisch, hab schon langsam gemacht, ne? Und dann kommt einer um die Ecke und fährt volles Rohr auf mich zu.
Mit dem Auto.
Mit dem Auto, ja. Und ich sehe schon, die guckt nur nach der, die von vorne kam, der sie eigentlich die Vorfahrt genommen hat. Hat sie schon ein schlechtes Gewissen gehabt, dass sie da hätte gar nicht reinfahren dürfen. So, und dann hat sie nur nach der geguckt und hat nicht nach mir geguckt. Und ich bin vom Fahrrad abgestiegen und hab gebrüllt. Ja, sie soll mal aufpassen. Dann hat sie es gerafft. Dann steigt sie aus und sagt, oh, Entschuldigung. Alles gut bis hierhin. Sag ich, ja, okay, wollt weiter. Dann sagt die zu mir, ja, aber Sie müssen auch gucken. Und dann habe ich gesagt, leck mich am Arsch.
Du hast ja wohl geguckt. Ja. Deswegen.
Ja, wenn ich nicht geguckt hätte, wäre ich tot. Ja. Und ich, also, da habe ich einfach nur so, weißt du was, leck mich am Arsch und bin weg. Und die sich da aufgeht. Und dann dachte ich mir, die Olle kennst du doch, gell. Das ist doch die Olle von der Tanke hier vorne, ne? Die Blindnuss. Egal. Dann, zwei oder drei Tage später, ich fahre auf die Arbeit und ich hab mir bis jetzt da oft mal Frühstück geholt. Ne? Bequem was auf die Hand so. Und dann komm ich da rein, nehme so ein Tütchen mit hier, keine Ahnung, was da drin war. Die haben immer so Angebote. Auf einmal kommt die von hinten angeschossen und Sie müssen sich immer noch bei mir entschuldigen. Und ich sag, was? Ein und Scheiß für? Muss ich. Das ist ja, warum? Sie haben zu mir leck mich am Arsch gesagt. Ja, und Sie haben mich fast über den Haufen gefahren. Ich entschuldige mich ja gar nicht. Da hat die da alles rumgezählt. Ich meine, ja, lass mir die Ruhe, 6 Uhr. Du spinnst wohl. Ich zähle hier um 6 Uhr morgens rum mit dir oder was? Also bin ich jetzt der Arsch oder nicht? Also ich habe jetzt nicht überreagiert.
Gut, das leckt mich am Arsch, ist vielleicht nicht ganz höflich.
Ich bin fast gestorben.
Du darfst dich darüber aufregen. Und sie hat sich dafür entschuldigt, dass sie dich nicht gesehen hat. Bis dahin alles cool, aber so ihre Reaktion, sie hätten auch gucken müssen.
Genau,
wenn du nicht geguckt hättest, wärst du unter die Räder gekommen.
Bis dahin war ja alles gut.
Und dein Leck mich am Arsch war vielleicht nicht ganz höflich.
Ich war wütend.
Ja,
ich habe mal wieder dem Tod ins Auge geschaut und bin ihm von der Schippe gesprungen. Na gut, dann bin ich halt ein Arsch. Ist mir auch egal.
Also ich habe eine ähnliche Situation gehabt. Da war ich aber der Arsch, beziehungsweise mein Hund. Letzte Woche. Ich gehe mit dem Hund spazieren, gehe da oben am Obsthof runter. Alles normal, jede Menge Fahrradfahrer, kennt der Hund. Eigentlich kein Problem, aber dann kam einer, der eine Musikanlage auf dem Gepäckträger hatte. Ich weiß es nicht. Das hätte ich ihm auch fast um die Ohren geschleudert, aber ich habe es nicht getan. Und auf jeden Fall kam der so mit Uts, Uts, Uts Musik vorbei und der Hund meinte im letzten Moment, das geht ja mal gar nicht. Rennt los und ich habe halt nicht reagiert und er rennt mir in die 5 Meter Schleppleine rein und hat er halt schon die volle Energie aufgebaut und ich hatte die Armschlaufe um die linke Hand und ich habe es halt nicht gepackt, ihn festzuhalten und diese Handschlaufe reißt mir halt voll über die Hand. Das hat richtig wehgetan. Das ist jetzt eine Woche her, mir tut immer noch der Daumen weh, der
Kurze
Unterarm.
Zwischenfrage, warst du mal beim Arzt?
Nein.
Warum?
Ja, warum?
Weil der dir fast einen Arm abgerobbt hat, alles egal.
Wenn ich am nächsten Tag den Daumen nicht hätte bewegen können, wäre ich zum Arzt gegangen, aber es ging wieder. Ich habe Eis draufgepackt und ja, es ist so gelblich-grün. Und ich konnte aber dann den Daumen wieder bewegen. Sonst wäre ich zum Arzt gegangen, ja. Und dann ist der Hund dem Fahrradfahrer hinterhergerannt, also die Leine ist dann ab und der Hund und so. Und dann ist er dem Fahrradfahrer hinterher und ich hatte echt Angst, dass der dem ins Rad läuft und der Typ hat zum Glück angehalten und der hat ihn aber nur angebellt. Also der hat nicht gebissen, der hat einfach gebellt, was nicht schön ist. Also an dieser Stelle, mein Hund hat sich nicht gut benommen, war scheiße. Blökt der Typ mich an, naja, Sie haben Ihren Hund ja toll im Griff. Dann habe ich auf stur geschaltet. Und habe halt gesehen, okay, der Hund beißt ihn nicht.
Schon mal gut.
Mir tut die Hand weh. Ich beeile mich jetzt mal nicht. Und der war so 100, 200 Meter vor mir. Ich bin halt so ganz langsam so mit meiner schmerzenden Hand auf den Typ zu und habe meinen Hund wieder eingesammelt. Der Typ hat mich halt die ganze Zeit angeblökt und beschimpft und beleidigt.
Ja, das hätte ich sein können.
Und war natürlich stinkig und das hat die Situation natürlich auch nicht besser gemacht, weil der Hund hat halt auch gemerkt, der Typ blökt mich an und dann hat der Hund immer weiter gebellt. Und mir hat die scheiß Hand wehgetan. Und ich habe ihm dann nur eine Entschuldigung entgegengeplotzt, gerotzt und habe meinen Hund dann genommen. Und
was für die Situation hättest du entschärfen können? Stell dich nicht so an.
Nein, Maddy, ich wollte deeskalieren. Und mir lag nämlich auch auf der Zunge, mach halt nicht so eine Scheißmusik auf deinem
Fahrrad. Du bist doch schon dein
Scheiß. Das hätte ich jetzt mit deinem Leck mich am Arsch verglichen. Und das habe ich halt nicht gesagt.
Ja, ich bin halt ein anderer Typ. Ja. Aber ich war richtig, ich war Herzschlag.
Ja. Nee, ich war ja in dem Moment quasi schuld. Sehe ich auch ein. War nicht gut. Ich verstehe, dass der Typ ausgerastet ist. Ich verstehe auch im Nachhinein, dass der echt sauer war, dass ich mich nicht beeilt habe, meinen Hund wieder einzusammeln. Tut mir leid, war scheiße. Aber mir hat echt die Hand wehgetan.
Ja, muss man auch verstehen. Ja, so kommt immer wieder vor, ne? Aber gut. Das fällt gerade was ein. Ich hatte letzte Geschichte, was gestern, vorgestern, keine Ahnung, vorgestern, glaube ich, mitten in der Nacht einen Anruf vom Typ. Oh, hier, mein Kumpel, ja, was ist mit deinem Kumpel? Mit dem Roller, was ist denn passiert? Ja, vor allem hörst du im Hintergrund, oh, du Spast, gib her! Das ist so geil. Und dann so, hallo, ich bin mit dem Roller auf die Fresse geflogen. Oh, mir tut alles weh. Ja, was genau ist denn passiert? Ja, hier so, in meinem Unterleib, in meinen Eierstöcken, alles tut weh.
Eierstöcken.
Das hat der Typ auch noch, meine Eierstöcke sind kaputt. Ich konnte nicht mehr so gut sehen. Aber das Geilste wird, er stammelt sich an. Oh, du Spaß, gib her. Das ist so cool. Ach, herrlich. Das hat sich wieder gelohnt, aufzustehen für den Notruf. Ach, klasse. Gut, okay.
Ach, schön. Haben wir wieder gelacht.
Ja, so. Hast du noch was so?
Nee, wir können jetzt zu unserem Kerngeschäft kommen.
Ah, ja. Gut. Ja, komm, ein paar Minuten muss man ja schwätzen.
Wie viele Minuten haben wir?
Ach, komm, nur 40. Wir hatten schon mehr.
Ja.
Egal. Wenn und gerade dann ich, ne?
Yes.
So, das, jetzt haben wir was. Wenn ich dir jetzt seinen Namen sage, wirst du bestimmt wissen, wer es ist. Denn du hast diese Dame, die an diesem Podcast beteiligt ist, schon mal hier vorgestellt.
Ja, der Name kam mir echt bekannt vor.
Genau, nämlich die Jasmin Polat.
Genau, ich weiß nur nicht mehr, in welchem Podcast.
Hab dich ganz so lieb. HDGDL.
Ah, das war doch ein Kugel und Niere Podcast.
Genau,
ah.
Korrekt. Das ist jetzt kein Kugel und Niere, das ist ein Wondery Podcast.
Okay.
Und da heißt Skandal, Skandal. Mhm. Und da ich ja ein Gossip Girl bin, wie du weißt, also mittlerweile gibt es 83 Folgen, die jeweils eine Stunde gehen. Und was besonders, sage ich gleich noch dazu, die haben eine kleine Besonderheit gemacht dieses Jahr. Und der zweite Part dieses Podcasts, also einmal die Jasmin Polat, die ist Journalistin und Podcasterin und Autorin. Und der andere ist der Philipp Isterewitsch, heißt er. Und der ist Journalist und der spricht auch bei Sat.1 Frühstücksfernsehen manchmal die Nachrichten, so morgens. Also das ist so ein Journalist halt, der mal jeden da dies, das macht.
Ananas.
Genau. So hast du übrigens mein neues Buch, das jetzt bald rauskommt. Ach,
dies, das, Ananas.
Ja, meine Kurzgeschichten. Ich habe es jetzt endlich mal in ein Buch gepasst.
Ja.
Aber dazu ein, ich glaube, das nächste Mal mehr.
Okay.
Weil das dauert noch ein paar Wochen, bis es da ist. So, genau, das zu diesen beiden. Also wie gesagt, die Jasmin Polat, die hatten wir ja schon mal hier. Könnt ihr ja im Archiv gucken bei uns auf der Homepage. Kleiner Hinweis, im podcast.de. Da findet ihr alle Podcasts, die wir jeweils vorgestellt haben. Und der Archiv. So, die Besonderheit in diesem Jahr, also es geht grundsätzlich geht's um Skandale jeglicher Art. Aber kein True Crime so richtig.
Mhm.
Also die sind eher unblutig.
Das hätte ich jetzt auch in meinem Kopf getrennt, Skandal und True Crime.
Gut. Und da geht es um, zum Beispiel, also jetzt die aktuelle Folge, Milli Vanilli.
Genau, das war schon ein Crime an der Musik, aber...
Ja, aber gut.
Aber schon erst Skandal.
Muss man das jetzt nochmal machen? Also,
ich dachte auch, das wäre durchgekaut.
Ja, ich glaube es auch. Aber egal, ist ja um mal die Kategorie einzuordnen, was
Girl,
das für...
You know it's true.
Ja, also es war schon geil. Also hast du die Doku gesehen über die...
Nee.
Der eine hat sich umgebracht, deswegen jetzt.
Was?
Ja, schon lang.
Oh.
Der
Fab.
Der Billy oder der Vanilli? Entschuldigung, das war.
Also einer,
unethisch.
Der Fab, glaube ich, hat sich umgebracht. Der hat was mit Drogen und so einen Scheißdreck gemacht. Alles nicht so gut. Egal. Dann eine Folge habe ich letztens gesehen, da ging es um der. Ich habe jetzt hier alle Episoden auf, das ist ein bisschen viel, weil 83 Folgen. Aber irgendwas mit der, wie haben sie es genannt? Der Don von Donkey Kong kennst du ja, ne?
Mhm.
Ich find's jetzt nicht, schade. Ist egal. Also da ging's um einen Donkey Kong Spieler, der hat überall diesen Rekord gehabt.
Mhm.
Der hat irgendwie als erster 1 Million Punkte bei dem Spiel gemacht und so. Und und deswegen, der hat dann auch, der war dann in der Szene voll der Star und ist, hat sogar Geld damit verdient und so ein Kram. Also es war schon enorm, dass er mit Donkey Kong, aber der hat betrogen. Ne?
Hm.
Und solche Schade. Sachen sind dann da und was haben wir hier, Boyband-Betrüger, das kennen wir ja, ne? Also wie gesagt, jetzt hier Milli Vanilli, das ist aber ein bisschen größer aufgezogen. Das sind jetzt, ich glaube, 5 oder 6 Folgen, weil das ja schon ein größeres Ding ist. Und die haben im Sommer so eine Special gemacht.
Mhm.
Und das heißt, There's Something Wrong with Miriam.
Sagt Who is Miriam?
Nee. Miriam Rivera ist eine Frau, die als Mann auf die Welt kam und um es jetzt mal so zu sagen, ist rattenscharf. Wirklich. Wunderschöne Frau gewesen, muss man sagen. Ist leider tot. Also ihr Tod war auch ein bisschen dubios. Also offiziell war es ein Selbstmord. Aber ihr Mann, ihr damaliger Mann, der dann letztendlich ihr Mann war, der sagt, das stimmt nicht, da ist was faul. Und die hat sich aber auch nie umoperieren lassen. So letztendlich, die hatte schon Brüste und so weiter, aber der Penis war wohl noch dran. Und das war Anfang der 2000er, hat sich ja so das Reality-TV so ein bisschen, ist da quasi aufgekommen. Und die wollten halt das Fernsehen ein bisschen krasser machen und haben dann eine Sendung gemacht, wo die Miriam quasi die Bachelorette war, sozusagen. Und da waren so 10 Typen oder sowas, und die sollten sich da um die kümmern, und wer am längsten durchhält, also die hatten da so Einzeldates und so, also wie man es halt kennt, ne, von Bachelorette. Und die Sendung hieß aber von Anfang an There's Something About Miriam. Und die wussten, irgendwas stimmt hier nicht, aber die wussten nicht was. Und irgendwann sind sie dann so langsam dahinter gekommen, dass es vielleicht doch ein Mann ist, ne? Also biologisch. Und am Anfang waren sie natürlich begeistert, weil es wirklich eine wunderschöne Frau gewesen. Und naja, und irgendwann kam es dann halt raus, dass es ein Mann ist. Und dann ging es halt richtig ab da. Es war nicht so schön. Also war keine gute Idee, das so zu machen, weil das hat dann natürlich auch Shitstorm und so weiter. Und so, oh, es war echt ein Drama. Aber ich fand halt, was soll denn passieren? Also das kannst du ja an zwei Fingern abzählen, wie das ausgeht, ja, wenn du sowas machst.
Ja, aber ja. Das ist doch das Konzept von Reality-TV.
Ja, schockierend.
Wie kriegen wir Quoten hin?
Ja, und die haben das dann natürlich auch schon schön geschnitten. Dann gab es welche in dieser Gruppe, die sind so langsam dahinter gekommen und es war zu früh, dann haben die aussortiert und so. Also sie haben alles manipuliert komplett, ja. Und also das sind, glaube ich, 4 oder 5 Folgen sind das. 6 Folgen, nur um diesen Fall. Also super spannend auch erzählt, also machen die gut. Und berichten quasi über so, naja, Skandal und Skandelchen, sagen wir mal. Also es ist jetzt nicht immer so, dass da jemand großartig zu Schaden kommt, ja. Aber es ist halt schon, denkst du dir, oh, kann man machen, muss man jetzt nicht, ne? Game over für den King of Kong, so heißt es, diese eine Folge. Und da geht es um den Billy Mitchell, und der war eine Gaming-Ikone, sagt man da. Mhm. Und da ging es auch um Pac-Man und Donkey Kong und sowas. Und der wollte halt das erste perfekte Pac-Man-Spiel machen. Also du kannst wohl Pac-Man durchspielen, wusste ich jetzt auch noch nicht.
Okay.
Ja, weil es wird ja immer schneller dann und so.
Mhm. Aber das ist ja so ein Klassiker, ne? Also wenn ich doch selber sowas spiele und selber den Anspruch habe, das zu knacken.
Das frage ich mich
dann
auch.
Dann ist
immer
doch Betrug. Was habe ich denn dann erreicht?
Ich kapiere das auch nicht. Also wenn ich irgendwie Sport mache oder so, es wäre das Gleiche, als wenn ich beim Golfspielen den Ball ins Loch werf oder so. Weißt
ja,
du?
Mit den Fingern reinschubsen, ja, oder so. One and hole in one.
Ja. Ja. Wenn ich da hintrage, weißt du, so wie Donald Trump.
Ja, okay.
Ja, bei dem weiß man, wo es herkommt. Aber ich habe das auch nicht begriffen. Es gibt ja sogar so Leute, die spielen, also da geht es darum, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen. Finde ich irgendwie auch völlig sinnlos.
Na gut, jeder hat einen anderen Anspruch an irgendwelche Ziele. Aber deswegen, man hat ja Ziele, und das Ziel ist ja nicht, am Ende da eine Zahl stehen zu haben, egal was ich da dran manipuliert habe, sondern dass ich...
Ja, wenn
ich
manipuliert, da hast du es
genau,
ja nicht gemacht.
Genau, ja eben, genau.
Das ist total dumm.
Richtig.
Aber
dann hatte ich das Ziel, irgendwas zu hacken.
Geltungssucht, keine
Kollege
Ahnung.
Wie mein Kollege neulich erzählt hat. Ja. Da gab's, also der ist noch keine 30. Der hat in der Schule, hatten die im Matheunterricht von der Schule gestellte Taschenrechner. Und also richtig krasse... Mit alles und großem Display und so, wo man Graphen ausrechnen konnte und darstellen konnte. Und da gab es wohl eine Lehrerfunktion, dass während der Klassenarbeiten, dass man das ausschalten konnte. Dann hat er versucht, mit seinem Kumpel irgendwie die Rechner so umzulöten, dass man das den Lehrermodus nicht mehr einschalten konnte. Das haben sie nicht geschafft, aber sie haben es hingekriegt, dann irgendwelche Super Mario-Spiele auf dem Rechner, auf dem Taschenrechner zu spielen. Das finde ich auch lustig. Auch ein kleiner Skandal.
Oh Mann.
Das wiederum finde ich dann eine witzige Challenge.
Ja, das ist ja wieder was anderes. Weil du willst ja bessere Noten dann haben oder sowas. Also hier gibt es auch nochmal so 2 Folgen über den Lou Pearlman. Das ist der Manager von den Backstreet Boys und NSYNC und so, der die alle über den Tisch gezogen hat, der Drecksack.
Boah, echt.
Also Backstreet Boys waren auf Europa-Tour, monatelang, und kamen zurück und hatten jeder $14,000 auf dem Konto.
Süß.
So hat er die ausgezogen.
Wow.
Jetzt musst du mir überlegen, die haben eine riesen Europa-Tour gemacht, da kommt ja Geld rein bei den Konzerten, ne? Und am Schluss hatte jeder von den $14,000. Die waren monatelang, waren die weg, ja. Und der Typ hat alles in die Tasche gesteckt. So eine miese Ratte gewesen. Aber ja gut, der ist ja auch im Knast verreckt dann zum Glück. Ja. Und dann geht's hier noch um so eine Fitness-Influencerin. Die hat personalisierte Pläne verkauft und so getan, als würde sie irgendwie Fitness was entwickeln, hat es aber auch nicht gemacht.
Hier, klopp mal einen Brautstrauß zusammen. Was für ein Fab? Egal.
Genau. Das sind halt so solche Sachen, also sagen wir mal so Cozy Crime, ja. Also die lügende Wahrsagerin gibt's hier.
Ja, okay.
Kann man dahinter kommen?
Ja,
ne?
Genau.
Oh, der war gut, der falsche Weinkönig. Der hat ein Schneeballsystem mit Wein oder sowas aufgebaut. Das war auch faszinierend. Der hat Weine, die scheiß arschlochsteure Weine verkauft. Also wie, wo du denkst, so Alter, spinnst du das? Und also für was ich, $100,000 die Flasche oder sowas. Und war dann voll der Guru, weil der die erlesensten Weine, egal was, da gibt's ja immer so welche, die, was ist so Picasso-mäßig, ne? Dieses Bild oder vom Dali, die hängenden Uhren und so, weißt du ja, kennst du ja, ne? Und so gibt's es ja auch im Wein. Da gibt's ja den, was weiß ich, Tralala von Trololo, ja, der von 1874 in der Ausfertigung und sowas. Und der hat das alles besorgt. Und irgendwann kam raus, der Typ hat einfach die Etiketten gefälscht. Der hat irgendwelchen Wein gekauft, hat sich die passende Flasche da irgendwie besorgt. Wenn nicht, hat er es selbst gemacht, hat ihn nur ein bisschen eingestaubt und so, hat die Etiketten irgendwie ausgedruckt nach und drauf und hat gesagt, hier, das ist ja 100.000 bitte. Und er hat ein Schweinegeld mitgemacht, ja. Und irgendwann ist er dann halt aufgeflogen, also dann haben sie bei ihm eine Hausdurchsuchung gemacht, dann haben die Hunderttausende von Flaschen gefunden, leere, ja, wo er dann die Leute über den Tisch gezogen hat. Ja, denke ich mir, okay. Wenn jemand eine Flasche für $100,000 kauft, dann
ist eh schon was falsch.
Ja, stimmt schon was nicht. Ne? Da bin ich jetzt mit meinem Mitleid doch eher sparsam, sage ich mal.
Ja, aber es ist halt interessant, auf welche Ideen die Leute kommen. Gell?
Ja.
Und da fällt mir jetzt ein, wie der Typ den Eiffelturm verkauft hat.
Ja, der hat ihn jetzt, glaube ich, mehrfach verkauft, oder? Ja, weiß nicht so, der hat den mehrfach verkauft. Ja, so Typen sind halt irgendwie, denke ich mir, ja, das ist ja irgendwie schon wieder cool. Ja. Aber also die zwei passen auch super gut zusammen. Also die harmonieren sehr gut miteinander. Mhm. Und einmal erzählt er die Geschichte, einmal erzählt sie die Geschichte und die stellen sich dann gegenseitig Fragen und so. Finde ich super, super klasse. Also macht Spaß, dazu zu hören. Vor allen Dingen, weil es halt wirklich cozy ist, ja. Mhm. Also da musst du jetzt keine Angst haben, dass da irgendjemand umgebracht wird oder so. Bei den ganzen anderen True Crime Dingen ist es halt Skandal-Podcasten. Mich als Gossip Girl holt es natürlich voll ab, ne?
Wir haben jetzt hier ein Novum in der Folge. Ich habe den Podcast in diesem Moment abonniert. Muss unbedingt reinhören. Okay. Also ich bin alles andere als ein Gossip Girl, das weiß man auch. Aber ich finde die Geschichten lustig.
Ist halt auch so absurd teilweise. Mhm. Ja, aber du denkst, was, wie kann das funktionieren? Da gibt es doch auch, kennst du diese Treadwives?
Mhm.
Da gibt es eine, die, ich habe da einen Bericht gesehen im Fernsehen, die sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Also wirklich perfektes Äußeres. Die hat eine perfekte Ranch mit einer perfekten Küche mit 12 perfekten Kindern oder so, ne? Und tut so, als würde sie den ganzen Tag das Menschen, hat sie noch eine Fernsehkochshow quasi in ihrer Küche, dreht sie Rezeptdingser, wie heißt denn das? Kochtipps, tralala. Mhm. Und tut so, als würde sie ihre Familie managen, diese Show machen. Und ihren Mann auch noch beglücken und so weiter, ne, weil wenn der Mann heimkommt, ihr Schlappen und so, und dieses Treadwife-Ding. Und dann haben die gesagt, naja, die hat 27 Angestellte. Die leitet einfach ein Unternehmen. Ja, das ist voll der Fake-Scheiß.
Oh
ja.
Mann.
Die macht Millionen Umsatz mit dem Kram und hat 27 Angestellte, die den ganzen Rotz für sie machen. Ne?
Super.
Das ist alles also falsch irgendwie. Und darum geht's halt auch so ein bisschen an den. Also Skandal, Skandal.
Witzig.
Das wäre mein erster Podcast-Tipp.
Cool.
Was ist das denn?
Also, ich habe hier einen Tipp von der Conny.
Oh.
Ja, den hat die mir irgendwie letztes Jahr schon gesagt, welcher, wie gesagt, im Spuktober gerne so Grusel-Podcasts höre und vorstelle. Und da hat die Conny den Podcast Die Star FM Creepy Hour rausgesucht. Genau, das ist so eine Mischung aus True Crime und Mystery Stories und so. Gibt schon knapp 230 Folgen. Erscheint alle zwei Wochen und ja, wie gesagt, da ist
230.
Ist alles dabei. Es ist True Crime Folgen hauptsächlich oder Geschichten der Creepy Family, also wo dann halt die Zuhörerschaft ihre Geschichten erzählen kann.
Ach so, cool.
Ach, guck mal, die nennen das hier Creeptober. Oder dann so Specials für Freitag der 13., die Filmreihe oder was hatte ich noch gesehen? Horror-Low-Budget-Filme, Part 1, The Blair Witch Project. Ich habe den nie gesehen. Hast du den gesehen? The Blair Witch Project?
Ich habe mal reingeguckt.
Und jetzt die aktuellste Folge, ist noch aus dem August. Die haben wohl gerade Sommerpause. fand ich sehr interessant, war eine Mystery-Folge mit dem Thema Nahtoderfahrung. Hast du schon mal Patienten gehabt, die du wieder aufgeweckt hast, die klinisch tot waren?
Ja, aber ich rede da nicht mehr mit denen, die sind dann
weg. Die haben dann nichts erzählt. Nee, die wieder aufgewacht sind.
Ach so, nee, die reden nicht. Das ist ja nicht so wie im Film, dass die aufwachen, husten und weglaufen.
Ja, okay, du hast dann später keinen Kontakt mehr mit denen.
Außerdem, also manchmal, es gab so Fälle, wo du dann nochmal da... Ja, ist doch so im Film, weißt du, die kommen da und spucken Wasser aus und laufen weg. Das ist nicht so. Also wenn du jemanden reanimierst, dann merkst du das an der Maschine, weil das Herz dann wieder schlägt. Ja. Die sind weiter bewusstlos.
Ja, das stimmt.
Zumal wir die ja auch wegdrücken, teilweise, ja, damit sie Ruhe halten. Also du musst ja eigentlich auch erst tot sein, damit man dich reanimieren kann. Das ist ja auch dieser Fehldings da, wenn du siehst, wenn das Herz flimmert oder flattert, wie im Film, so was, wir müssen schießen. Nee, bei Nulllinie, so ist im Fernsehen, wird bei Nulllinie geschossen. Das ist völlig sinnlos.
Nur bei Herzflimmern.
Genau, flimmern oder flattern. Und wir wollen ja eine Nulllinie haben, damit wir ordentlich drücken können. Weil bei Flimmern und Flattern passiert ja nichts.
Ja.
Dass du stellst so eine Pumpe vor, die einfach nur blub macht, kommt nichts raus. Und das willst du nicht haben, deswegen schießt du da rein, damit er tot ist quasi. Also du bringst ihn um, damit du ihn wiederbeleben kannst. Und wenn der wiederkommt, ist es so, dass du drückst und machst und tust, machst also dein Ding, wir sind ja im Team, 4, 5 Leute, manchmal 6, wenn wir Glück haben, wechseln uns ab und drücken und drücken und drücken und beraten und machen und tun, manchmal, dann hängen wir irgendwann die Maschine dran, schnurrlein, tralala. Und dann drückst du und irgendwann sagt man, warte mal, wir müssen mal kontrollieren, also nach, lass mich liegen, 2 oder 4 Minuten sollst du eine Kontrolle machen und dann hörst du kurz auf und dann guckst du auf die Maschine, kein Herzschlag, weitermachen und manchmal macht es dann so pick, pick und dann kommt er wieder.
Mhm.
Und da ist nichts mit... ist auch nicht so, dass du, wenn du schießt, dass da einer groß sich durchbiegt oder so. Der zuckt mal kurz und weiter geht's. Ja, das ist völliger Humor.
Ja, das sind Filmeffekte, das ist klar.
Ja, ich sehe schon alles ein für die Show. Aber das ist nicht so, dass die Augen aufmachen mit ihr. Nee, also das hast du extremst selten.
Ja, stimmt. Ja. Aber ja, ich habe ja nicht dran gedacht, ihr bringt die ja dann in die Klinik und dann hast du ja keinen Kontakt mehr zu den Leuten.
Also wie gesagt, manchmal, wenn du einen interessanten Fall hast, wo du nicht weißt, was ist, also wo es dich dann interessiert, um halt auch zu lernen, fürs nächste Mal, dann fragst du mal, was es war denn mit dem und so. Wenn du dann das nächste Mal wieder ins Krankenhaus kommst und so, oder hier hat noch den, was ist mit dem? So, und dann sagen die, ja, der hat das und das gehabt und so. Und dann ist es für dich als Lernprozess cool, weil du dann wieder ein Stückchen Erfahrung hast. Aber ansonsten juckt dich das irgendwann auch nicht mehr.
Ja, du kannst ja auch die Geschichten nicht alle an dich ranlassen.
Nee, da stirbst du
einfach dran. Jedenfalls haben die hier die Hörerschaft aufgerufen, ihre Erfahrungen zu schreiben und da waren verdammt viele Geschichten von Leuten, die schon Nahtoderfahrungen hatten, aus den verschiedensten Gründen, Unfall, wiederbelebt und so weiter.
Ist das irgendwie erforscht worden mit diesem?
Ja, man versucht es immer mal wieder, aber es ist halt schwierig, ne? Aber
es sind so wenige, die es dann wirklich...
Ja, und vor allem, Also die meisten beschreiben halt das Gleiche, ne? Entweder so diesen Tunnel mit dem Licht am Ende, so ein warmes, vielversprechendes Licht.
Wollen die das sehen oder ist es wirklich so? Das würde mich mal interessieren, das ist ja auch so ein Klischee, ne?
Das Ding ist, zufällig habe ich tatsächlich auch die Woche noch eine Folge von Mückes Mikromedizin von Tatsächlich krank gehört. Da ging es auch um Nahtoderfahrung und der ist ja Arzt, der Professor Martin Mücke. Und es ist, das haben die in diesem Podcast gesagt, in der Creepy Hour und auch der Martin Mücke, es haben Menschen ganz unabhängig voneinander verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen, verschiedenen Alters erzählen alle das Gleiche.
Ja, dann wird was dran sein.
Ja, aber du kannst es auch rational medizinisch erklären.
Ah.
Und der Martin Mücke meinte zum Beispiel, dass mit diesem Tunnelblick, das ist sehr wahrscheinlich Sauerstoffmangel. Dass du halt, ne, klar, das Herz schlägt nicht mehr, das Gehirn wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und dann schließt sich so langsam der vermeintliche Blick und ja, dann schüttet der Körper ja irgendeine Niere oder keine Ahnung, schüttet ja dann extrem viel Hormone aus und wahrscheinlich um diesen Sterbeprozess dann auch nicht so schlimm und schmerzhaft und so zu machen. Genau, Adrenalin, Dopamin, keine Ahnung, alles. Endorphin und dann das ergibt halt dieses Gefühl von Wärme, Frieden, Familie und so. So erklärt man sich das medizinisch. Aber das sind alles Erklärungsansätze. Warum es wirklich diese Sichtung, also diese außerkörperlichen Erfahrungen vor allem gibt, das haben halt auch schon ganz viele berichtet. Ja,
die es von oben sehen, ne?
Genau. Das kann man nicht wirklich erklären. Und es gibt halt wirklich Berichte, die detailliert auch beschreiben können, auch was während einer OP oder so passiert ist. Und dann habe ich mal gehört, das habe ich aber nie wieder irgendwie gefunden, die Quelle. Das ist auch schon ewig her, dass ich davon gehört habe, war noch vor diesem Internet, dass sie tatsächlich mal eine kontrollierte Studie gemacht haben und haben dann einen OP-Saal oder so auch ausgestattet und haben dann bestimmte Bilder an die Wand gehängt und keine Ahnung und haben dann eben jene Patienten, die von diesen außerkörperlichen Erfahrungen berichtet haben, nach diesen Details befragt und die konnten die nicht wiedergeben. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt keine Quellenangabe zu, das ist so rein anekdotisch, was ich irgendwie noch im Kopf habe. Aber ja, es ist halt wahnsinnig schwierig zu erforschen. Du kannst die Leute dann auch nicht ins CT legen. Warte mal mit der Wiederbelebung. Wir gucken jetzt mal, was im MRT funktioniert.
Naja, passiert. Gut, mittlerweile gibt es ja auch Herzdruckmassagemaschinen. Den kannst du schon machen. Also ist ja so das. Also wir haben ja so Stempel quasi, die du an den Patienten machen kannst.
Okay.
Und der drückt dann durch, also die Maschine.
Ja, aber das ist wahrscheinlich metallisch, dann kannst du auch nicht ins MRT damit.
Nee, ist meistens aus Plastik.
Also,
gut, es wird zu eng sein, weil dieser Stempel, den wir haben, der ist relativ groß, oder so, weißt du, 50 Zentimeter oder so. Okay. Aber das hat scheiß effektiv, aber die Nebenwirkung ist manchmal, dass die Aorta abreißt, wenn das Ding zu fest drückt. Weil der drückt auch halt blöd durch, ne? Ja, der macht halt immer die gleiche Kraft. Und wenn der nicht richtig sitzt, dann kann es passieren, dass die Aorta abreißt. Und dann brauchst du auch nichts mehr machen. Ne? Dann ist auch sowieso inne. Ja. Aber jetzt in dem Zusammenhang möchte ich das jetzt hier mal dokumentieren auf Ton. Wenn ich sterbe, und sehr wahrscheinlich wird meine Familie mich verbrennen, weil wir haben da so ein Grab, da passen nur Urnen rein. Im Prinzip ist es mir wurscht, aber ich hätte gern zwei Münzen dabei, bitte. Für den Fährmann. Weil, was ist denn, wenn da wirklich ein Fährmann ist? Und dann stehst du mit den ganzen Millionen anderen Deppen, die kein Geld dabei haben, auf dem Ufer und kommst nicht rüber. Man weiß es ja nicht.
Aber Maddie, die Münzen sind physisch, körperlich. Wie willst du die mit ins Jenseits nehmen?
Ist mir egal. Die sind in meinem Grab und das ist wohl doch so extra gemacht, damit dann.
Und welche Währung nimmt der? Nimmt der Euros?
Die nimmt alles.
Nimmt er?
Hauptsache, weil
der ist ja Grieche von Natur aus.
Ja, dann leg mir Euros rein.
Achso, die nehmen ja auch Euros mittlerweile, Euros, das stimmt.
Ja, muss Euro nehmen. Und ja, dann halt von mir ist auch Reisechecks, ist mir egal. Irgendwas, damit ich den bezahlen kann.
Die verbrennen aber auch.
Ich habe keinen Bock, mit Millionen Leuten am Strand rumzulungern, die nicht rüberkommen, weil der Fährmann sagt, es ist kein Geld dabei, du Pfeifer, verpiss dich. Und dann, das ist die Hölle.
Ja, das stimmt.
Wenn du quasi nackig am Strand mit 1 Million anderen Nackteien oder Milliarden,
ja,
irgendwann ist der Strand auch mal gut voll, ne?
Ja.
Ja, und dann versuchen wir da eine Liegere zu reservieren, dann kannst du knicken.
Was,
ja,
ist ein Handtuch dabei?
Ja, nix hast du dabei. Nix.
Ach so. Also, ein Handtuch und zwei Münzen für den Maddie.
Naja, wenn ich ja Münzen habe, brauche ich ja gerne eine.
Ja, per Anhalter durch die Galaxis, immer dein Handtuch dabei.
Ja, stimmt.
Wir kommen vom Thema ab.
42.
Gut. Fand ich interessant, diese Gedanken, sich über Nahtoderfahrungen auszutauschen.
Aber ist das jetzt ein Talk-Podcast oder wenn er Geschichten erzählt?
Ein Talk-Podcast. Ah. Also es sind zwei Hosts, Bibi und Wolfi. Ja. Die Bibi hört sich auch, nicht, dass jetzt wieder ein Shitstorm auslöse. Nee, ich kann den Akzent nicht einordnen. Ich habe sie fast für eine Österreicherin gehalten. Ich kann aber auch völlig daneben liegen, weiß ich nicht. Sie rollt das Erde so komisch. Nee, anders. definitiv nicht. Das sind die beiden Hosts des Podcasts und die machen, wie gesagt, entweder True Crime Stories oder Horror Stories. Die andere Folge, die ich gehört habe, die Mystery-Folge, war über die Appalachen. Das fand ich auch super. Die Appalachen, weißt du, wo die liegen? Ich wusste es nicht.
Die sind doch in Norwegen.
Nee.
Oder in Spanien.
Falscher Kontinent. Geahnt, falscher Kontinent.
Dann sind das sie
Anden. In... Ach, Quatsch. Oh.
Die Anden sind in Südamerika, das weiß ich schon für zufällig.
Ich hab doch gemerkt.
Jetzt Andalusien.
Nee.
Nee?
Das ist ein... Das wird immer schlimmer. Okay, hör mal auf damit.
Guckst du vor wie ein scheiß Ami. Die Appalachen, verdammt nochmal, was sind die denn?
Das ist ein Riesengebirgszug von an der Ostküste von Nordamerika, von Neufundland in Kanada bis runter nach Virginia in okay. USA. Genau. Okay. Und aus den Appalachen kommen jede Menge Gruselstories. Die haben da so ein paar Beispiele erzählt. Zum Beispiel die Blair Witch, die wohnt in Anführungszeichen auch in den Appalachen, irgendwo im Wald. Und in den Wäldern, so in den Appalachen, da werden die gruseligsten Dinge gesehen. Da kommt der Mothman her, da kommen, was haben sie erzählt von irgendwelchen zweibeinigen Rehen oder Hirschgestalten, die sich auch noch komisch verhalten und komisch gucken. Und so, und ich habe erst gedacht, also entweder nehmen die verdammt viele Drogen in der Gegend oder da ist irgendwie, haben sie zu viel nukleare Experimente gemacht und die Tiere sind irgendwie alle ein bisschen komisch drauf oder beides. Und das mit den Rehen und Hirschen konnte man tatsächlich mit einer bestimmten Krankheit erklären. Dann gehen die zwar nicht auf zwei Beinen, aber da haben die so ein Foto gezeigt. Also was mir leider fehlt hier ist so ein bisschen Quellenangabe. Die haben in den Sendungsnotizen leider keine Links auf irgendwie Bilder oder TikTok-Videos oder so oder Instagram-Beiträge. Aber wie gesagt, die haben davon erzählt, da gab es wohl ein Bild in der Zeitung von dem vermeintlich zweibeinigen Reh. Ja, das war kurz hochgesprungen, um an die Blätter an einem Baum anzumachen zu
kommen. Ja, gut.
Ja, und wenn man dann halt von sowas gehört hat und sich gruselt und dann sieht man halt auch komische Dinge. Aber es ist wohl so ein Rabbit Hole, wo man in TikTok auch abtauchen kann und sich irgendwelche Gruselstories aus den Appalachen angucken kann. Ich habe ja TikTok gelöscht, aber ich habe dann mal bei YouTube geguckt und dann bei den YouTube Shorts und dann ist da so ein Video, siehst nur ein Auto, also aus der Frontscheibe quasi gefilmt und der Typ sagt so, das ist mir letztes Weihnachten passiert. Und guckst und guckst und dann kommt das Video von vorne, das ist mir letztes Weihnachten passiert. Ich sag, ja, was denn? Und das sind halt irgendwelche anderen Lichter. Und dann wiederholt sich das Video, das ist mir letztes... Verdammt, was doch mal, es ist dunkel. Ich bin auch schon im dunklen Auto gefahren. Krasse Kiste, Alter.
Oh Mann.
Ja, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt. Ich hatte keine Zeit heute, in das Rabbit Hole zu fallen. Aber ich fand es einfach ganz lustig, was für Geschichten und Mythen und alles aus den Appalachen kommt. Das war mir gar nicht so klar. Oder auch die Geschichte mit dem Skinwalker oder Wendigo oder so. Das haben die bei...
Wendigo schon gehört.
Genau.
Weißt du, sogar bei Akte X was mit dem Wendigo?
Bestimmt. Ja. Da erzählt die auch bei Stimmen im Kopf gerne von solchen Geschichten. Und ich mag das einfach so Gruselgeschichten. Gerade jetzt im Herbst. Ja.
Cool. Okay. Die Star FM Creepy Hour.
Genau.
Cool. So, ja. Damit wären wir beim...
Der Klugscheißer der Woche.
Genau. So, Maddie, weißt du, woher die Barbie-Puppe kommt, wer die erfunden
Amerika.
Hat? Falsch. Aus Hamburg.
Oh.
Hamburg, Deutschland.
Das ist faustige Überraschung.
Ja. So, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, weil ich gerade noch woanders geguckt habe. Ich habe mir einen Instagram-Beitrag gespeichert. Pass auf. Und zwar... hieß die Bild-Lili.
Hä? War doch nicht von der Zeitung, oder?
Doch. Und zwar gab es in den 50er Jahren so eine Comicfigur. Hier, ich zeig dir mal das Bild.
Oh, okay.
Die, heute gibt es ja die Nacktbilder oder die oben ohne Bilder in der Bild-Zeitung.
Ja.
Und da gab es einfach nur diese Comiczeichnungen von so einer überproportionierten Frau, ne? Halt so Barbie-Puppe. Sehr lange Beine, sehr dünn, große Oberweite, blonde, lange Haare. Und ja, diese dünnbeinige Lilly ist so beliebt, dass die Firma O&M Hauser eine Puppe nach diesem Vorbild kreiert. Die sieht so aus. Sieht schon aus wie so eine 50er Jahre Barbie, ne?
Ja, volles Rohr.
Und genau, die werden dann verkauft. Also es ist halt ein Erwachsenending, ist immer noch kein Kinderspielzeug. Und wird dann so voll zum Sexsymbol und so. Bis eine US-Amerikanerin namens Ruth Handler, eine Mitbegründerin des Spielwarenherstellers Mattel im Übrigen, auf einer Europareise diese Bild-Lilly sieht. Und dann sagt sie, wow, cooles Ding, nimmt so eine Puppe mit in die USA. Und da bringt die Puppe für kleine Mädchen auf den Markt. Und,
ja gut, viel verändert hat sie sie nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Die Eltern sind erstmal geschockt, die Eltern dieser Mädchen, so von wegen, das ist eine sexualisierte Figur, die gehört nicht in die Hände von Kindern. Aber ja, wir wissen, wie das bis heute gelaufen ist. Kleine Mädchen waren immer scharf auf Barbie-Puppen. Und es wird ein weltweiter Kassenschlager. Ja, und die ursprünglichen Hersteller hatten das für nicht mal 100.000 D-Mark damals verkauft. Ja, die Exklusivrechte an Mattel. Und die gehen 1985 pleite und Mattel macht jährlich Millionenumsätze mit dieser Barbie-Puppe.
Ja, mit dem Film sogar Milliarden.
Genau, dann kam noch der Film. Genau, der Rest ist Geschichte. Aber das habe ich auch echt nicht gewusst, dass das nach einem deutschen Vorbild und dann auch noch aus der Bild-Zeitung kam. Die Bild-Lilly.
Was soll man davon halten? Ne? Ich bin ja erklärter Bildgegner. Aber gut.
Ich auch.
Aber hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Schöner Klugscheißer.
Cool, ne?
Ja,
kann ist mir tatsächlich gestern erst begegnet.
Richtig schönes Angeberwissen für die nächste Cocktailparty.
Ja.
Definitiv.
Und ich habe tatsächlich als Kind Barbies gehasst. Ich habe auch schon immer lieber mit Eisenbahn und Carrera-Bahn gespielt. Scheißegal waren sie mir nicht, weil alle anderen Kinder ja auch mit Barbies gespielt haben und ich habe mich dem Gruppenzwang gebeugt. Deswegen hatte ich Barbies, aber meine Lieblingspuppe war das nicht. Ganz und gar nicht.
Ich fand die doof. Meine Schwester hatte so eins oder zwei. Ich meine, die hat sogar eine schwarze Barbie schon damals gehabt in den 70er Jahren. Sehr fortschrittlich. Mhm. Ja, ich komme ja auch aus einem sehr, wie würde man sagen, liberalen Haushalt. Egal. Ja, nee, schön. Cool Story. Richtig. Ja, sehr gut. Ich glaube, der Großteil unserer Sophies hat das auch nicht gewusst. Ich unterstelle es jetzt einfach mal.
Ich bin gespannt. Sagt mal Bescheid, ob ihr das wusstet.
Ja, unbedingt.
Meldet euch bei uns.
Ja. Und an der Stelle nochmal der Aufruf, derjenige, der uns in Guinea zuhört, nochmal melden bitte.
Oh ja.
Unbedingt. So, ja, dann wäre jetzt, glaube ich, wieder dran, ne?
Richtig.
So, wie sage ich es? Also es gibt den Podcast Legion und da, Legion ist der Überbegriff und jetzt ist die aktuelle Staffel. Die ersten beiden Staffeln, die habe ich ehrlich gesagt nicht gehört, weil mich die Themen da nicht so interessiert haben. Da ging es einmal um Hacker und dann ging es nochmal um eine Frau hier von der RAF und so, das hat mich nicht interessiert. Aber das hat mich jetzt interessiert und da geht es um Love Scams. Wie fange ich an? Also Love Scams sind ja, um das mal diesen Begriff zu erklären, es trifft meistens einsame Herzen, die gelovebombt werden von irgendwelchen Leuten, die sie im Internet kennenlernen und die dann irgendwann anfangen so, hier, ich brauche Geld. Na, die dann sagen, hier, meine Tochter ist krank, ich kann die Krankenhausrechnung nicht bezahlen, bla 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 bla, kannst du mir mal so und so viel schicken. Und das fängt dann mit etwas kleineren Beträgen an, immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann, wenn du sagst, ja, können wir uns mal treffen, dann sagen die, ja klar, aber ich habe gerade kein Geld, weißt ja hier, meine Tochter ist krank, schick mir doch mal Geld fürs Flugticket. Und dann schickst du den Geld fürs Flugticket und dann kurz bevor der Flieger geht, ist irgendwas passiert und so weiter. Ne? Kennen wir ja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass es immer noch Leute gibt, die darauf reinfallen. Oder die Tatsache, dass es ganze Scam-Städte gibt in Südostasien.
Ja. Scam-Städte.
Scam-Städte, das ist eine Riesenindustrie. Das ist unfassbar. Also diese Legion-Scam, Love-Scam, Cash Rauberus übrigens wieder.
Oh.
Der macht ja wirklich tolle Sachen. Und das ist auch teilweise, also was dann, ich will jetzt nicht zu viel verraten, was dahinter steckt. Also erstmal ist es eine ganze Industrie in Südostasien, die kriegen es einfach nicht in den Griff. Und es ist auch teilweise Sklaverei. Die werden gezwungen, das zu machen, die da hocken. Die machen auch noch Razzien und sowas, ja, aber das ist ja fast ohne Boden. Die nehmen da 100 Leute fest und da kommen um die Ecke 200 und machen gerade weiter. Ja, also es ist ekelhaft. Und das Ganze ist aber so eine Industrie, dass die jetzt auch nicht, also Love Scams ist nur ein Teil von diesen Verbrecherbanden. Die machen dann auch illegale Wetten zum Beispiel oder Wettbetrug oder Kryptowährung Betrug und so weiter. Also alles, was du so im Internet bescheißen kannst, machen die. Und das sind ganze Fabriken. Die machen professionellen Betrug. Und die Hintermänner kriegst du natürlich nicht, wie immer. Und das meiste ist in Myanmar.
Okay.
Und das ist natürlich ideal, weil da ist der Bürgerkrieg noch. Und da ist so ein Tohuwabohu, die haben andere Sorgen, als so Scam-Fabriken auszuheben. Yep. Ja, und da tummeln die sich halt rum. Blöd. Und die rekrutieren die Leute mit irgendwelchen Jobversprechen. Dann werden die über den Fluss nach Myanmar und dann kriegen sie Pässe abgenommen und dann ist Feierabend. Und dann werden die da gezwungen. Entweder du machst jetzt oder gibst aufs Maul oder wir tun deiner Familie was an und solche Sachen halt. Ne? Richtig krass. Das halt, du kriegst es nicht in den Griff, weil halt die in solchen Ländern sind, wo die andere Sorgen haben, als so Scamfer bringen. Es ist leider clever, muss man jetzt so sagen. Und die haben aber auch in diesem Podcast kommen auch Opfer zu Wort, die dann erklären, warum sie da drauf reingefallen sind. Also scheinbar sind die sehr geschickt darin, so einsame Herzen einzufangen. Ne? Und die dann mit aller Gewalt geliebt werden wollen und sowas, also ich muss überlegen, ich meine, die haben, keine Ahnung, 1000 Versuche, treffen sie halt ein und der wird dann halt komplett ausgenommen. Mhm. Ja. Also da geht es auch teilweise in 3- oder in 6-stelligen Bereichen und sowas. Ja, ist richtig krass, ja. Und was sie aber auch haben, ein Aussteiger oder einer, der da rauskam, geflüchtet ist, der dann auch dann mit der Polizei zusammengearbeitet hat und so und der dann auch mal erzählt, wie das da so alles abgeht, ne? Also schon super interessant, aber auch sehr schockierend, muss ich sagen, wie die skrupellos halt auch, ja, so. Ich finde, weißt du, das ist so, wie tief kannst du noch sinken, dass du einsame Herzen ausnimmst, ja? Also es ist so schmutzig.
Ja, so einfach Verzweiflung von Menschen.
Ja, genau. Das ist das so menschlich ist es so die richtige Gosse, ja. Und aber ich glaube ja an den Karma-Vogel und die kriegen das irgendwann zurück. Da vertraue ich auf meinen Freund, den Karma-Vogel. Der macht das schon. Aber das sind, lass mich lügen, 7 Folgen. Und es gibt, oh, die habe ich noch gar nicht gehört, hier noch eine Zusatzfolge. Also 6 Folgen und hier ist die Folge 7 von 6. Ja. Ein Anruf vom BND und Antworten auf eure Fragen. Also der BND hat das scheinbar. Was, danke für euer Interesse an unserer Recherche. Ah, da ist nochmal hier, weil das betrifft ja auch Deutschland. Aber was willst du als deutscher Polizist in Myanmar anrichten? Nee. Ja, kannst knicken. Nee. Das ist halt die Nebenwirkung der Globalisierung. Aber wie immer, Keschrau Berus macht das sehr gut und sehr aufwendig. Also sie sind auch vor Ort und so.
Wow.
Und geben da richtig Geld aus.
Die reden dann mit Opfern, mit Geschädigten?
Mit Opfern und mit auch Tätern.
Okay.
Also unfreiwilligen, also Sklaven. Die sind gezwungen worden, das zu machen. Ja. Natürlich nicht mit Hintern. Und mit Polizisten, die versuchen, die zu fangen.
Okay.
Da unten aber halt auch, wie gesagt, ne, über die Ländergrenzen ein Problem haben dann letztendlich. Ja. Aber es gibt schon Razzien. Also es ist nicht nur in Myanmar, da ist es halt hauptsächlich, aber es ist halt wohl auch in Thailand auch teilweise und so. Und da ist die Polizei natürlich dann auch, da gibt es auch mal auf die Finger.
Boah, wie bitter, ey.
Ja, ist kein Spaß. Aber gut, also, hier steht jetzt hier, die Recherche führt um die halbe Welt. Thailand, Myanmar, bis an die Grenze, also in Myanmar selbst waren sie nicht, haben sie nicht getraut. Und dann Philippinen, Hongkong, Macau, Schweiz, London. Also da sind die überall rumgesprungen für den Podcast. Und das ist natürlich beeindruckend. Ja.
Ja.
Und das finde ich halt geil, wenn für einen Podcast also wirklich ordentlich, wie soll ich sagen, professionell das durchgeführt wird. Ja.
Gut, die müssen irgendwo das Geld aufbringen, um die Recherchereise zu...
Ah, okay. Ist eine Zusammenarbeit mit der ARD passiert und letztendlich haben wir es dann selbst bezahlt.
Ja, Leute, zahlt GEMA-Gebühr.
Ja, nee, und Scheiß für solche Sachen.
Für die Öffentlich-Rechtlichen, genau.
Ja, weil das wirklich super interessant und das hilft ja auch wieder ein Stück weit aufzuklären und dass man dann halt auch weiß, hier, wenn dir eine nur online irgendwie schreibt, wie toll du bist, ohne dich jemals gesehen zu haben, dann lügt der einfach.
Ja, Maddie.
Niemand kann sich über WhatsApp verlieben.
Du und ich, wir wissen das, weil wir in hygienestabilen Beziehungen sind.
Ja.
Ach Mann,
ja,
Abgrund der Menschheit.
Ja, ich
super,
halt so,
schön,
so
die Stimmung wieder am Nullpunkt.
Halt, ja.
Super.
Aber gut. Okay. Was hast denn du da noch?
Dann bringe ich noch einen Aufsteller, wie man in der Schweiz so schön sagt.
Ein Aufsteller?
Ja,
oh, das ist aber auch nicht schlecht.
Ja. Ne? Ein Stimmungsaufheller quasi.
Ein Aufsteller.
Sagt man in der Schweiz ein Aufsteller, das Wort mag ich. Ja.
Das ist gut.
Hm? Und zwar den Podcast Erdfrequenz von der Senckenberg-Gesellschaft. Oh. Ne? Senckenberg-Museum Frankfurt, kennen wir?
Genau.
Super naturhistorisches Museum. Und genau, die haben jetzt einen Podcast, also jetzt vor einem Jahr etwa einen Podcast rausgebracht und sprechen da mit Forscherinnen und Forschern und Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet über deren Gebiet. Also alles, was mit Natur zu tun hat.
Okay.
Verschiedenste Themen. Ja, ich habe mir natürlich die Spinnenfolge angehört. Weil so, also so gruselig und ekelhaft ich Spinnen auch finde, so faszinierend finde ich es einfach auch. Und dieser Spinnenexperte, der hat auch so begeistert von Spinnen erzählt, das war einfach herrlich, dem zuzuhören.
Das ist krass, bei so Insektologen oder wie heißen die so?
Jo.
Die sind immer voll begeistert von den Viechern, gell? So witzig.
Also er selbst hat sich als Taxonom bezeichnet. Taxonomie ist, glaube ich, die Einordnung von Arten und Einordnung, Ordnung und so, von ganz grob gesagt. Und er hat sich aber nur mal auf Spinnen spezialisiert. Er hat gesagt, er hat als Kind fand er die schon faszinierend und hat sein Hobby halt wirklich zum Beruf gemacht. Und da kam dann natürlich auch die Frage auf, also da hat sich halt als Kind quasi die Spinnen eingefangen und hat die im Terrarium gehabt und als Student dann halt so die erste Vogelspinne gekauft im Terrarium und da meinte dann der Interviewer so, ja, und da sind die Mädels beim Date aber eher weggelaufen, oder? Und dann sagt er, nee, im Gegenteil, das war dann eher der Magnet für die Dates.
Mhm. So wie wir unsere Welpen mitnehmen, ne?
Genau, und er hat gesagt, das war die bessere Briefmarkensammlung mit seinen Spinnen. Also der hat da wirklich herrlich begeistert erzählt und was weiß ich und wie die ihre Spinnennetze bauen und spinnen und von dieser feinen Seide und wie das funktioniert.
Ja,
so
Scheiße, ist schon geil.
Ja. Also. Diese Spinnennetze sind ja auch Kunstwerke und auch das Material, das ist, er hat gesagt, das hat der Mensch halt noch nicht geschafft, so synthetisch herzustellen, weil, da hat das nochmal irgendwie erklärt, wie dieser Prozess von der Flüssigkeit zum Feststoff, also zu dieser Spinnenseide also quasi wird. Das hat der Mensch einfach noch nicht hingekriegt, diesen Prozess. Das ist einfach faszinierend, wie die Spinnen das machen. Muss man neidlos zugeben. Das ist schon nicht schlecht. Und die Spinnen machen natürlich aus verschiedenen Gründen ihre Netze. Es gibt halt die klassischen zum Mückenfangen, also Beutefangen. Es gibt dann aber auch Netze, um das Nest quasi vor Nässe oder sonstigen Eindringlingen zu schützen. Und dann hat er erzählt, es gibt wirklich eine Spinnenart in Deutschland, die ist wirklich giftig. Die kann richtig, richtig heftige Schäden verursachen, weil die Nervengift quasi injiziert, wenn die dich beißt. Aber hat auch gesagt, sie werden wirklich nie von dieser Spinne gebissen werden, wenn sie es nicht wollen.
Okay.
Und er als Spinnenforscher hat sich natürlich von dieser Spinne beißen lassen.
Gehört ja dazu.
Es war jetzt nicht die Spinne, die eine wochenlange Erektion verursacht.
Auch nicht gut.
Nee. Es wird schmerzhaft nach einer Weile, glaube ich.
Schmerzhafter Priapismus nennt man das.
Ja, natürlich.
Dauererektion.
Ja. Sondern, das ist, die spinnt ihre Nester in irgendeiner Wiese. Und das ist so ein ganz dicker, fester, runder Kokon. Und den musst du wirklich aufreißen, aufbrechen und deinen Finger reinstecken und die Spinne so lange nerven, bis sie dich beißt.
Hör auf, ich beiß, hör auf. Ich hab's dir gesagt.
Genau, und dann wird dein Finger für 2 Tage taub.
Oh, okay.
Und ist wohl ein bisschen schmerzhaft.
Aber hat der auch was gesagt, was für Viecher in deutschen Terrarien, also Privatterrarien unterwegs sind?
Mm-mm.
Müssen wir die nicht registrieren, wenn man so Giftspinnen hat oder so?
Nee, hat er nichts macht zu sagen. Habe ich keine Ahnung von.
Weil ich musste letztens auf der Arbeit einen Hubschrauber organisieren, der Antidot aus Köln besorgt, hier in Frankfurt, weil irgendeiner von seiner Schlange gebissen wurde.
Schade.
Dem wäre ich glaube 4 Stunden wäre dem der Arm abgefault. Und dann haben die angerufen und gesagt, hier, wir mussten Hubschrauber schicken nach Köln, die haben das Antidot. Da war ich eine Stunde beschäftigt, das zu organisieren. Das war irgendwie cool. Das hat dann Spaß gemacht.
Ja, das ist mal was
Außergewöhnliches. Also okay, ich kümmere mich. Ne, weißt du, dann habe ich Köln angerufen und die haben sogar eine eigene Reptiliengruppe in Köln bei der Feuerwehr. Mhm. Der hat dann zurückgerufen und gesagt, ja, pass auf hier, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Wir haben hier in der Leitstelle einen Kühlschrank, wenn die kommen, müssen wir in der Kühlschrank kommen und im Hubschrauber muss es auch weiter gekühlt. Und das war da recht geil. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Innerhalb von, ich glaube, 1,5 Stunden war das Zeug hier unten. Mhm. Wir haben dann einen Weg gespart, wir haben den Kölner Hubschrauber dann losgeschickt.
Okay, ich wollte gerade fragen, welcher Hubschrauber denn geflogen ist.
Also erste Idee war, ich schicke meinen, weil den drücke ich auf den Knopf und dann habe ich ihn. Aber war ja dumm, da fehlt uns ja eine Stunde oder so. Und dann habe ich schon in Köln angerufen und gesagt, ihr habt den Hubschrauber frei, ich brauche das Gift, das ist bei euch in der Uniklinik, da müsst ihr einer da hinfliegen, das holen und dann hierher bringen. 1,5 Stunden war das Zeug hier, das war schon cool, das hat Spaß gemacht.
Dem Typ mit dem Schlangenbiss wahrscheinlich nicht. Aber
dem nicht? Ja gut, aber warum hat der giftige Schlangen, lässt sich von der beißen? Ich meine, ist halt, ne? Wie gesagt, Mitleid hält schon Grenzen. Aber mich interessiert, ob so Viecher, müssen die nicht registriert werden? Ich denke schon,
Ich glaube, Spinnen sind auch nicht so gefährlich wie Schlangen. Also vom Spinnenbiss stirbt ein Mensch ja nicht.
Ja, aber wenn die ausbüchst,
ist halt doof.
Aber jetzt hast du ja immer mal wieder, ne? Also wir hatten es auch, glaube ich, 2 Jahren hatten wir hier eine, was war denn das? Irgendwo so eine Giftschlange, die in die Fassade gekrabbelt ist von irgendeinem Hochhaus. Ja toll, wer soll es wieder richten? Die Feuerwehr, ja? Haben wir jetzt auch nicht so die Erfahrung, ne? Dann haben sie da das Vieh gesucht.
Jetzt mal, ich drifte mal wieder ein bisschen ab. Habt ihr jemals eine Katze vom Baum geholt eigentlich?
Hier nochmal der Hinweis. Tierrettung nur in Notlagen. Alles andere ist Natur. Also wenn sich ein Vogel den Flügel bricht, ist es Natur.
Ja, aber wenn die Katze sich im Baum...
Wenn die Katze im Baum sitzt und miaut, hat sie Pech gehabt.
Wirklich?
Es hat noch nie ein Skelett im Baum gesessen. Wenn die Hunger hat, kommt sie wieder runter. Und wenn sie springt, nur in Notlage, wenn die in eine Astgabel eingeklemmt ist oder ihren Hals irgendwo eingesteckt hat und nicht mehr rauskommt, dann kommen wir. Okay. Aber nur bei Tieren in Notlagen.
Okay, pass auf, warum ich so dumm frage. Ich gucke ja gerne Hund, Katze, Maus auf Fox. Das ist so mein Abschaltfernsehen. Und die machen immer so schöne Berichte über Tiere. Und da gibt es auch den, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Stefan Bröckling, der Retter der Tiere. Der ist irgendwo im Großraum Köln, glaube ich, unterwegs. Und der rettet auch Katzen von Bäumen. Der hat mittlerweile in seinem Team, der hat auch mittlerweile in seinem Team einen professionellen Kletterer, dass die halt, also die klettern teilweise 20 Meter auf dem Baum hoch und muss halt echt aufpassen, dass du da richtig gesichert bist und so weiter. Und der hat halt neulich eine Katze aus dem Baum geholt, also neulich in der Sendung, und hat dann gesagt, ja, die Feuerwehr war schon hier mit der Drehleiter, die sind aber nicht dran gekommen. Und dann haben sie uns angerufen.
Ja, es kommt immer darauf an, wer da das Telefon abnimmt. Aber wir haben eine eigene Matrix bei uns, die beschreibt, welche Tiere, wen du dann halt auch anrufen musst. Mhm. Bei so Exoten oder so gibt es dann so Telefonnummern von irgendwelchen Experten. Oder wenn du angefahrener Waschbär oder sowas, ne, da musst du dann halt die Jagdaufseher. Mhm. Und dann gibt es dann so Telefonnummern, die wir da anrufen und sagen, fahr mal dahin, nimm mal das Vieh. Und auch nochmal der Hinweis, angefahrene Tiere darf man nicht mitnehmen, das ist Wilderei. Ne? Also jagdbares Wild, sagen wir mal so. Und auch nochmal eine Kategorie, ist das Tier jagdbar? Steht es unter Naturschutz? Ist es ein Haustier? Ne? Ist es also Tauben zum Beispiel, Frankfurter Tauben sind halt richtig assi. Ja, da gibt es ja keine, die gesund ist, fängt es ja schon mal an. Ne? Aber wenn sich ein Vogel den Flügel bricht, ist das Natur. Mhm. Da dürfen wir nicht eingreifen.
Okay.
Ja. Und aber wenn der Vogel sich jetzt in irgendeinem Netz verfängt oder sowas, dann dürfen wir wieder eingreifen. Mhm. Weil da ist ja der Mensch schuld. Aber wenn sich der Vogel den Flügel bricht, dann wird er von der Katze gefressen. Ist halt so.
Ja, ja, man kann ihn auch zur Wildtierstation bringen.
Ja, aber nicht die Feuerwehr.
Ja, nee.
Mit 6 Mann und einem Auto für 500.000 Euro.
Nee, natürlich nicht.
Ja. Was für andere Sachen gebraucht wird.
Ja.
Also muss man jetzt mal so knallhart sagen.
Gut, jetzt haben wir den Ausflug mal gemacht.
Ja.
Mein Tablet hat immer noch 20%, guck an. genau. Also auf jeden Fall ein wunderschöner Biologie-Podcast über alle möglichen Themen und natürlich eben durch die Senckenberg-Gesellschaft professionell produziert. Ja, über alle möglichen Themen. Die andere Folge, die ich angefangen habe zu hören, war über einen Meteoriten, von dem man festgestellt hat, dass er 4,5 Milliarden Jahre alt ist, also genauso alt wie unser Sonnensystem. Und dann fängt man halt an zu forschen, ne? Wo kommt der her? Ja, was hat er gemacht, als sich unser Sonnensystem gerade gebildet hat und so weiter?
Wo ist der?
Der ist irgendwann mal auf die Erde gefallen, den hat man gefunden.
Ach.
Ja, ja. Und ja, und hat den. Was halt echt schade ist, dass das in dem Fall ja, ein Podcast ohne Video ist und die haben leider auch keine, zumindest habe ich keine Bilder gesehen in der Folgenbeschreibung. Lass mich nochmal schnell nachgucken. Weil,
auch kein Instagram, oder?
Doch, aber das wäre auch noch eine Idee, dass ich da mal nachgucke. Hm. Nee. Die haben nur die Links zu der entsprechenden Sektion. Und dann hat eben Facebook, Instagram, TikTok und YouTube. Da kann ich mal gucken. Aber die haben dann eben den Meteoriten beschrieben, ne? Die Hostin von der Podcast hatte den in der Hand und hat dann.
Wie ist er?
Hast du?
Jetzt war der runterscrollen müssen.
Ah, okay.
Also auf dem Link, den wir in den Shownotes haben, da könnt ihr das sehen. Alles über Meteoriten steht hier und so.
Gut.
Und da ist auch hier der Kollege Contrit CV3.
Ja, genau.
Aus Chihuahua in Mexiko.
Und das hat die halt alles erklärt und ich konnte mir das nicht vorstellen. Dachte, jetzt hätte ich gern ein Bild. Aber
so ein Mini. Ich dachte jetzt an so einen richtigen Steinbrocken.
Ich dachte, so ein Händchen voll, oder?
Ja.
Ja, genau. Ja, und dann hat die halt eben dazu erklärt, was das ist und was dieses, was das, Kontrit, was das bedeutet und so. Und ich finde das ja immer so schön, wenn die WissenschaftlerInnen dann aus ihrem Fachgebiet erzählen und dann so völlig in ihre Welt abdriften und da so mit Begeisterung erzählen. Das liebe ich ja auch.
8 Zentimeter. Wie kommt man denn da drauf? Das ist 8 Zentimeter, das ist ein so ein stinknormaler Stein.
Ja, das hat die.
Was ein Zufall, den zu finden.
Die Hostin auch erzählt. Also, sie wäre sich nicht sicher, wenn sie den Stein irgendwo rumliegen sieht, ob sie auf die Idee käme, dass das was Besonderes wäre. Sieht
ganz normal aus.
Jetzt muss ich mal draufklicken.
Krass. Die Expertin hier.
Ja.
Cool.
Nee, aber, ja, Wissenschaftspodcast.
Ich selbst kann mich jetzt da nicht so viel begeistern, aber ich finde es schön, wenn sich jemand dafür begeistern kann. Ich mag das, wenn jemand so mitgeht.
Ja.
So wie die Conny immer, wenn sie in irgendeine alte Burg kommt, sich dann vorstellt, sie wäre Burgfräulein und sowas und wie die da rumgeht. Weiß nicht. Ganz cool ist, im Londoner Tower gibt so es so eine Zelle, wo ein Monitor ist, in dem du dich selbst sehen kannst. Und wie soll ich das erklären? Also da ist jemand eingesperrt, quasi, du siehst, wie jemand in diesem Zimmer eingesperrt ist, du siehst dich aber auch, also so ein Monitor mit Spiegel. Und der zeigt halt diese Zelle da, wie da ein Gefangener drin ist, und damit du dir das besser vorstellen kannst.
Ja, geil.
Ja, aber dann denke ich mir auch so, und wir laufen jetzt hier durch und finden es geil.
Ja,
und die
genau.
Arme Sau ist einfach verreckt.
Das
ist schon derb eigentlich. Aber gut, egal. Aber ich mag es, wenn sich jemand so voll begeistern kann für sowas.
Wart ihr schon in der Pompeji-Ausstellung?
Nee, da gehen wir im November hin.
Ah, das denke ich mir doch.
Können wir mitgehen? Achso, nee, ist montags. Ja, egal.
Genau, Allende hieß der Meteorit.
Allende aus Chihuahua.
Wie die Schriftstellerin Isabel Allende.
Was hat die geschrieben? Die
südamerikanische Autorin.
Gehört habe ich schon mal. Aber es ist bestimmt in
so Sachen und Zeug hat die geschrieben.
So Sachen?
Bücher vor allem.
Bücher.
Romane.
Sachen.
Ja. Ja, okay. Erdfrequenz, der Senckenberg-Podcast. Okay.
Gut.
Haben wir's.
Das ist immer durch. Dann müssen wir jetzt mal gucken.
Was haben wir heute gelernt?
Du musst zuerst sagen, was du gelernt hast.
Ich habe heute gelernt, dass dass ich mich doch für Skandale interessieren könnte. Ja. Nicht als Gossip Girl, aber um lustige Geschichten zu erzählen von Leuten, die sich irgendeinen Scheiß ausgedacht haben und die Leute damit abziehen. Ja. Im Podcast Skandal, Skandal.
Genau. Und ich habe gelernt, dass die Conny mich mal wieder hintergangen hat und dir einen Podcast-Trip gegeben hat.
Ja komm, das ist doch kein Podcast für dich.
Ja, nee, ist nicht. und zwar, dass die Creepy Hour eine Mischung aus True Crime, Mystery und Urban Legends. Und das kann man da auch seine eigene Geschichte erzählen, quasi. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Also man könnte da quasi eine einreichen.
Mhm. Okay. Wenn dir was Gruseliges passiert ist. Also keine erfundene Geschichte.
Ach, echte Geschichten.
Ja, sind ja, das. Ja.
Na, ich habe jetzt noch keinen aufrecht gehenden Hirsch getroffen.
Ein Mothman vielleicht?
Wir können ja hier was nachstellen, hier unten am Bach. Das ist irgendwie so ein fliegende Fische oder
so. War doch mal so ein Typ, der irgendwie so große Dinosaurierfüße hatte und damit dann irgendeinem Strand lang gegangen ist und hat dann die Leute verarscht und die dachten jahrelang, da wäre irgend so ein Seeungeheuer cool aus dem Meer gekommen.
Sehr geil. Sowas genau.
Ja,
und oder ich könnte ja mal ein Pokémon-Kostüm aus dem Dings kommen, aus dem Gebüsch. Wir waren so eine unscharfe Fotoaufnahme, Bildaufnahme und da, das Pokémon-Monster aus Niederlande.
Er ist aus dem Pokémon Go entflohen. Und ich habe gelernt, dass die Menschheit immer noch tiefer sinken kann und es Love Scam und sowas gibt, recherchiert und vorgestellt im Podcast Legion House of Scam.
Genau, und wir haben in dem Podcast Erdfrequenz das geballte Wissen der Senckenberg Stiftung oder Gesellschaft für Naturforschung, heißt es ja korrekt, über sämtliche naturwissenschaftliche Genres von Spinnen bis
Meteoriten.
Steinen. Alles dabei. Muss man aber sagen, also ich leider Gottes bin ich satt vom Senckenberg Museum, weil ich da als Kind gefühlt jede Woche drin war. Irgendwie, ich weiß nicht, mit der Schule, mit der Grundschule, mit meinen Eltern immer und immer wieder. Bestimmt 30 Mal oder was in diesem Museum, habe alles gesehen und die haben halt auch sehr selten umgebaut.
Das stimmt.
Und aber wenn man das erstmal reingeht, wenn ihr in Frankfurt seid, mal als Gast oder so, dann
kann man auch durchaus als Erwachsener machen.
Kann man
das
wirklich.
Ich war als Kind nur zweimal da und ich war vor anderthalb Jahren war ich nochmal da.
Ich war sogar mal mit meinem Vater hinter den Kulissen, weil mein Vater hat eine Zeit lang nebenberuflich Feuerlöscher geprüft. Mhm. Und unter anderem halt auch im Senckenberg-Museum und die haben hinter den Kulissen die größte Schmetterlingssammlung der Welt.
Wow.
Also aufgespießte, ne, in Schubladen und so. Und da haben wir Feuerlöscher geprüft und da war so ein Typen, der hat es mal gezeigt, so ein Riesenraum nur mit so Schubladen voll mit so Schmetterlingen, Tausende und Abertausende. Ja. Echt krass. Das ist zwar hingeblieben, da war ich 12 oder so. Mhm. Das ist krass, 50 Jahre her, scheiße. Mhm. Und,
nicht ganz, du bist nicht keine ganz. 62.
Ja, hast recht, aber fast. Ich fühle mich wie 62. Und das war interessant. Aber ansonsten halt, gut, wenn du reinkommst und warst noch nicht da, ist das super.
Mit diesen die Dinoskelette sind sowas, einfach der Hammer.
Und dann hast du ja um die Ecke noch diese Mumie und ich weiß genau, wie es aussieht. Ich könnte da blind durchlaufen und schreiben. So oft in diesem Ding. Aber es ist super, so, wenn man es nicht kennt, ist es ein tolles Museum, ja. Weil, kommt drauf, weil letztens habe ich einer gefragt, der kam aus München. Also, und der weiß nicht, ein halbes Jahr oder so wohnt er hier. Und der hat mich gefragt, wo man denn in Frankfurt hingeht. Und da habe ich ihn angeguckt, fuck. Ich kann jetzt spontan.
Städel in die Schirn oder ins Senckenberg-Museum?
Ja, ich dachte erstmal, was willst du machen? So Party und so, da warst du ein bisschen jünger, ne? Ja, Sachsenhausen kannst du nicht mehr machen, das ist ekelhaft. Dann, ist
ich kenne die Clubs
schwierig.
Auch nicht mehr.
Einzig coole Clubs, glaube ich, auf dem Parkhaus in der Kompstadt Bavara, auf dem Dach oben. Aber nee, so, ich bin da raus, ne? Ich bin ja eher so da.
Ja, die Clubs, in denen ich war vor. Das ist auch schon 20 Jahre her. Scheiße, man, das klingt immer so ewig. Ja, die gibt's halt alle nicht mehr.
Aber Museen haben wir tolle hier.
Ja.
Muss man wirklich mal sagen. Filmmuseum, Städel, Senckenberg-Museum. Dann gibt's noch so ein kleines Bildermuseum, da war ich mit Pittmar. Das war super, da hat er einen Alarm ausgelöst. Da haben die so, da wollte er das Bild anfassen. Und dann, fuck, hab das gehört. Nicht anfassen! Kann gleich so ein Aufseher. Oh mein Gott, der ist 8 oder was war der da? Und,
Hauptsache, ihr habt keine Flecken von den Bildern gewischt.
Auch gut. Über die Mutti hier ablecken. Und dann haben wir das, wie heißt das hier, das MoMA, Museum für moderne Dings da.
Moderne Kunst.
Das Kuchenstück da an der Kunsthalle, Kleinmarkthalle und so. Kleinmarkthalle kann man gehen.
Auch oh ja.
Schön, ja.
Oh
ja. Wenn man reich ist, kann man da auch was kaufen. Ja, also ich finde es schwierig, jetzt so Ausgehtipps in Frankfurt, weil ich gehe nicht mehr aus in Frankfurt.
Ja.
Aber gut, egal, das nur am Rande.
Genau.
Ja, ansonsten bleibt uns noch zu sagen, wenn ihr einen Podcast habt oder ihr hört gerade einen Podcast, den ihr super geil findet, dann schlagt uns das vor.
Genau.
Und ihr könnt uns erreichen über Instagram, eine Direktnachricht oder an irgendwas@impodcastsumpf.de. Also ihr könnt auch euren eigenen Namen da vorne hinsetzen.
Also Hauptsache, oder irgendwas.
Irgendwas. Also Hauptsache@impodcastsumpf.de.
Oder Perle ist ja noch immer mein Favorit.
Perle, genau. Oder halt auch podcasttipp@impodcastsumpf.de. Egal.
Oder irgendwas. Gurkensalat.
Gurkensalat.
Gut, ich glaube, wir haben es jetzt erklärt.
Ja. Ja.
Über unser Kontaktformular auf der Homepage.
Genau. Die finden wir wo?
Im podcastsumpf.de.
Korrekt.
Ich hab's mir gedacht.
Da findet ihr auch sämtliche Folgen, sämtliche Podcast-Tipps mit Link im Archiv. Was noch?
Alle Klugscheißer der Woche.
Klugscheißer der Woche alle. Und auch ein paar Cocktail-Rezepte. Das könnte man eigentlich auch mal wieder machen. Auch von mir,
ja,
ist auch
wenn ich mal wieder keine Migräne habe.
Ja, du musst jetzt nicht Alkohol, kann man ja auch. Alkoholfreie Cocktails machen. Ja. Heute haben wir federweise getrunken, ist mir nicht so gut bekommen, aber egal.
Keinen getrunken.
Ja. Ist halt jetzt so. Und ja, müssen wir noch was sagen?
Ja, genau. Entschuldigung. Ich wollte noch sagen, folgt uns auf Instagram, abonniert diesen Podcast und bewertet uns gerne auf den gängigen Plattformen. Apple Podcast, Spotify, wo es auch immer geht. Denn das hilft uns, sichtbarer zu werden. Das kurbelt den Algorithmus an.
Genau.
Genau. Ja. Und jetzt müssen wir uns noch einen Titel für diese Folge überlegen.
Ach so.
Also ich finde meinen Vorschlag ja ziemlich cool. Der heißt Creepy Skandale um Scam-Frequenzen.
Ja. Ja. Passt. Nimmer.
Gut.
Gekauft.
Alles klar.
Okay.
Gut. Ja, dann hören wir uns wieder im November.
Korrekt. Bis dahin.
Habt euch wohl. Habt schöne Herbstferien. Genießt den goldenen Oktober. Und ja, bleibt sauber, denn wir gehen für euch in den Sumpf.
Genau. Und denkt dran, nicht immer gleich die Flinte über den Berg werfen. Ne? Alles dann. Nein, hier. Tschüssing.
Bis Tschüss. Dann.
Bevor ihr ausschaltet, haben wir noch eine Bitte an euch. Ihr wisst, wir unterstützen die Kinderengel Rhein-Main. Wer diese Kinderengel Rhein-Main sind, könnt ihr unter anderem auf kinderengel-rhein-main.de sehen oder einfach mal in den Shownotes gucken, da haben wir ausführliche Informationen über den Verein. Ziele und Aufgaben des Vereins sind unter anderem
die Unterstützung von schwer oder lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen und deren Familien, um deren tägliches Leben etwas leichter und einfacher zu gestalten.
Oder die Beschaffung oder Bezuschussung notwendiger Hilfsmittel oder Therapien, für die die Kosten von anderen, der gesetzlichen Krankenkasse oder zuständigen Institutionen, nicht oder nicht ganz übernommen werden.
Oder die Förderung von Einrichtungen und Institutionen, die eine optimale Behandlung, Betreuung, Begleitung, Pflege und Nachsorge und eine wirksame Lebenshilfe für die erkrankten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihren Familien bedeuten.
Ihr könnt die Kinderengel Rhein-Main ganz einfach unterstützen, indem ihr Mitglied werdet.
Und wenn ihr wissen wollt, wie die Kinderengel arbeiten, dann schaut doch mal ganz unten auf der Seite unter Aktuelles, zum Beispiel ein Zuhause für die Engel oder ein Jahr Kinderengel, wie es dem Projekt ergeht.
Vielen Dank.
Und jetzt tschüss.
Tschüss.